Willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.26 sogar schon, die Week 14 Preview Show am heutigen Donnerstag, den 10.12.2020. Und wir haben eine Premiere. Ich bin heute nämlich nicht allein. Wir sind auch nicht zu zweit, sondern wir sind heute zu dritt. Was mich besonders freut zu Gast ist zum einen der Klaus Hein.
Hallo, guten Abend, Johannes. Freue mich sehr.
Sehr schön. Und der Alex Schorn ist wieder am Start.
Hallo zusammen.
Sehr schön. Ihr Lieben, Woche 14 steht an. Wir reden gleich drüber. Das Ganze nach dem Intro. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch beiden geht's gut.
Ja, alles sehr gut, alles läuft. Wir sind gut am Start hier, glaube ich, Alex,
oder? Ja, alles top.
Hervorragend. Ja, ich habe heute, Gott sei Dank, kann ich mal ganz kurz erzählen, so ein Schwenk Privatleben. Ich habe heute bei meine Gehaltsabrechnung bekommen und habe festgestellt, dass ich freundlicherweise noch irgendeine Form von Corona-Bonus bekommen habe, weil ich ja im Gesundheitswesen arbeite. Und als ich das gesehen habe, bin ich direkt in die Metro gerannt und habe die Wirtschaft angekurbelt und habe mir den lang ersehnten Smoker, den ich schon ewig haben wollte, gekauft. Können also ab neuem Jahr dann hier smoken, das wird sehr lustig.
Ich nehme die Getränke mit.
Sehr gut, ja, sehr gerne. Herzlich eingeladen. Also natürlich Corona-konform, ist klar.
Ja, natürlich.
Offiziell.
Klar. Das ist ja bis dahin erledigt.
Genau, genau. So, für diejenigen, die noch nicht zugehört haben oder beziehungsweise auch für mich, noch wie üblich die Abfrage. Alex, du hältst es mit welchem NFL-Team?
Arizona Cardinals.
Jawohl. Und du, lieber Klaus?
Tja, leider auch.
Naja, das ist immerhin ein sympathischer Verein. Aber ja. Ich befürchte, dann kenne ich schon unser Challenge-Game für nachher.
Okay.
Das wird relativ einfach. Ja, ansonsten, Klaus, du bist, wenn mich nicht alles täuscht, der Headcoach der Erftstadt Bravehearts hier um die Ecke quasi, richtig?
Ja, das ist
Das hast du noch nicht aufgegeben, sehr schön.
Nee, noch nicht. Das ist noch eine, ich sag mal, so eine Herzensangelegenheit. Ne?
Schön.
Und wir hatten uns eigentlich für 2020 einiges vorgenommen, aber unglücklicherweise ist ja Corona dazwischen gekommen, sodass wir das jetzt 2021 versuchen werden.
Auch in Ordnung. Hauptsache, wir kommen irgendwann wieder zum Spielen, würde ich sagen.
Machen wir es mal, ne?
Ja, mal schauen. Ansonsten, NFL-News haben wir nicht so viele, außer dass wir einen Corona-Ausbruch bei den Carolina Panthers haben. Drei positiv getestete Spieler plus fünf, die in, quasi als Kontaktperson 1 eingestuft wurden. Also 8 Spieler aktuell auf der Covid-Liste. Drew Brees ist tatsächlich wieder am Trainieren, also er ist zumindest ein bisschen eingestiegen, völlig wirr. Ansonsten als größte News im Prinzip, ich habe es zwar gestern schon mal kurz angesprochen, aber die Jets haben ihren Defense-Coordinator Greg Williams entlassen, nach diesem grandiosen letzten Spielzug gegen die Raiders letzte Woche.
Der Call war schon sehr sportlich, muss ich sagen. Ne? Also
ja,
wenn man sich die Situation vor Augen führt, du hast 24-28, ein Field Goal bringt dich nicht weiter, da gehst du All-Out-Blitz, da sage ich nur Respekt. Ne?
Ja, vor allem halt im dritten Versuch. Also ich bin ja sonst wirklich ein Fan von, wenn man die ganze Zeit eine Defense spielt und dann auf einmal was anderes, das ist natürlich Schwachsinn und hat häufig schon zu Niederlagen geführt, aber wir waren halt schon im dritten Versuch und es waren noch 24 Sekunden auf der Uhr. Verdammt nochmal, spiel es safe.
Elf Sekunden und keine Timeouts, ne?
Ja, also wirklich unglaublich.
Ja.
Außerdem vor 2 Stunden kam noch die Meldung rein, dass die Chicago Bears noch einen positiven Corona-Test hatten.
Autsch.
Ja, genau, haben damit erstmal ihre ganze Facility geschlossen und es ist ja nie bekannt, wer das ist, erstmal. Aber mal schauen, wie es da weitergeht. Wobei, ganz ehrlich, bei den Bears ist es inzwischen egal, ob die Corona haben oder nicht, es ist alles derselbe Driss. Junge, haben die mich aufgeregt letzte Woche.
Das war schon nicht schlecht, ja.
Das war nicht ganz Jets-mäßig, aber es war nah dran. Es war wirklich sehr nah dran. Ja, ansonsten, ich habe mir die Woche, also ich habe, als ich die Spiele gesehen habe für diese Woche, habe ich mir gedacht, na, das ist wenigstens ein schöner Ausgleich im Vergleich zu letzter Woche. Letzte Woche war irgendwie nicht ganz so sexy, fand ich. Heute, beziehungsweise diese Woche, sind einige Spiele dabei, die wirklich spannend werden könnten, dürften. Deswegen habe ich tatsächlich auch kein Must-See-Game rausgesucht, sondern insgesamt 2, 4, 5 Games of the Week. Ich hoffe, sie halten alle, was sie versprechen. Bye-Week haben wir keine. Das heißt, alle sind am Start. Ab jetzt gibt es auch keine Bye-Weeks mehr. Ich habe geguckt. Nächste Woche übrigens Samstags-Football, weil diesen Samstag der letzte College-Football-Samstag ist. Ein bisschen anders als normal. Normalerweise wäre ja am Samstag nur Army versus Navy. So traditionell.
Ja.
Es sind aber tatsächlich ein paar mehr Spiele. Aufgrund von Corona gab es da noch einige Verlegungen. Eigentlich hätte ja auch Michigan gegen Ohio State sein sollen, meine ich. Michigan-Ohio State ist auch abgesagt worden wegen Corona. Ja, komisches Jahr. Da werden wir alle noch zurückdenken. Können wir alle unseren Enkeln noch von erzählen. Wenn wir dann echt
haben. Da gehe ich von aus, ja.
Da können wir mal gucken. Gut, ihr Lieben, dann fangen wir an, würde ich sagen, und fangen an mit dem Spiel Pittsburgh Steelers 11-1, zu Gast bei den Buffalo Bills 9-3. Das ist aktuell noch Sunday Night Football, wenn nichts dazwischen kommt. Erzählt mir was dazu, ihr Lieben.
Soll ich anfangen?
Egal, ja.
Bitte. Okay, also ich gehe auf jeden Fall bei der Partie mit den Bills.
Ja.
Weil ich der Meinung bin, die Steelers sind, die haben natürlich eine 11-1 jetzt, aber diese 11-1 fühlt sich nicht wie eine 11-1 an, finde ich. Ne?
Ja.
Die Bills haben einen guten Lauf und ich denke, die werden die Steelers schlagen.
Ja? Okay.
Das ist so mein Gefühl. Ich denke mal, Run Game wird bei den Bills stark genug sein.
Ja, Alex?
Also ich sehe auch ganz klar die Bills vorne, weil die Pittsburgh Steelers hatten eigentlich doch den eigentlich leichteren Schedule bis jetzt. Das ist zwar schön 11-1, aber wenn man sich dann anguckt, gegen wen sie gespielt haben und wie sie gespielt haben, jetzt kommen dann mal, ja, letzte Woche war es zwar kein Gegner eigentlich so, ne, so vom Tableau, aber es wurde mal gezeigt, wie anfällig die Pittsburgh Steelers dann doch sind. Wenn man schaut, dass die Defense zwar Nummer 3 in der Liga ist overall, aber die Offense ist nur Nummer 21.
Mhm.
Ja, das ist nicht wirklich viel. Ja, da ist nicht viel. Ist zwar schön, dass Big Ben schön schnell ist und es ist schön, ihn nochmal so zu sehen in Action. Es passt ja meistens, hat es in den letzten Spielen so gepasst. Aber ich glaube, die Bills, da werden die dann doch einiges dagegen setzen und werden den Steelers das Leben richtig schwer machen. Also ich glaube nicht an die Steelers, da werden die nicht jetzt halten. Die haben jetzt einen Knacks gekriegt und da werden sie sich auch so schnell nicht von erholen. Dafür waren die auf einem zu hohen Ross.
Ja, okay, also auch für dich, für die Bills.
Ja.
Ich habe auch die Bills und zwar tatsächlich aus ähnlichen Gründen wie ihr. Ich meine, ja, klar, die Schedule war bisher nicht so schwer. Natürlich sucht man die sich nicht aus, ganz klar. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich die Cleveland Browns anguckt, die hatten auch keine wesentlich schwereren Teams auf dem Programm größtenteils. Aber ich habe, wenn sie jetzt nicht letzte Woche gegen Washington verloren hätten, hätte ich tatsächlich heute, hatte ich meine erste Niederlage für die Steelers diese Woche auf der Liste. So wird es jetzt halt Niederlage Nummer 2. Aus den ähnlichen Gründen. Also zum einen verlieren sie in der Defense immer mehr Leute per Verletzung. Das tut natürlich weh. Auch wenn TJ Watt immer noch ein mega Spiel gemacht hat gegen Washington. Aber die Offense ist mir auch einfach zu fischig. Wie du sagst, es ist schön, dass Big Ben den Ball nur 2 Sekunden in der Hand hat. Hilft halt nichts, wenn keiner die Dinger fängt. Also ja, ne, da waren alleine von den 20 Incompletions gegen Washington waren 10 völlig unnötig. Also wirklich katastrophal. Run Game ist mehr oder minder nicht vorhanden, auch wenn die Steelers James Conner zurückbekommen. Aber auch mit James Conner war es bisher nicht so, dass man jetzt gesagt hat, so, wow, mega Run Game.
Nummer 29 Rushing in der Liga.
Ja, Genau, das und egal mit welchem Running Back in dem Fall tatsächlich. Von daher muss man einfach sagen, die Bills haben, wenn sie Probleme in der Defense haben, hatten sie sie tatsächlich eher gegen den Run als gegen den Pass. Das hat haben die 49ers ganz gut gezeigt, fand ich, die die größten Plays über Run hatten. Pass sahen die Bills ganz ordentlich aus bisher in der Defense, plus wenn Josh Allen einen normalen Tag erwischt, hat er uns ja diese Saison gezeigt, ist er immer gut für 400 Yards und 4 Touchdowns so gefühlt. Ich glaube nicht, dass es das gegen die Steelers wird. Das, ich könnte mir vorstellen, es wird ein bisschen weniger, aber es wird reichen, um gegen die Steelers zu gewinnen, um einfach da ja, weiterzukommen, danach 10-3 zu sein, denn letztendlich müssen sie auch mehr gewinnen als die Steelers.
Ja.
Denn die haben die Dolphins im Nacken und die Steelers, ja, wie gesagt, also ich glaube, gegen die Bills wird es tatsächlich die zweite Niederlage geben. Danach haben sie noch ein paar easy Spiele, die können sie gewinnen, das ist nicht so schlimm. Spielen, glaube ich, noch gegen Dallas, wenn ich das richtig sehe. Also das, ne, allein da ist dann der 12. Sieg. Wird halt interessant, da durch die Niederlage der Steelers sind die Chiefs jetzt auf einmal wieder dabei im Rennen um Platz 1 in der Division. Und der ist dieses Jahr ja sehr wertvoll, weil es nur noch ein bei gibt, und zwar für die Nummer 1. Und das war's. Mhm. Ne? Restprogramm übrigens der Steelers. Ich habe gelogen, die Cowboys sind nicht mehr drauf. Nach den Bills müssen sie zu den Cincinnati Bengals, dann kommen noch die Colts und die Browns. Ist also gar nicht so ein leichtes Restprogramm, würde ich mal jetzt hier so in den Raum werfen. Könnte interessant werden.
Gut. Ja, wir werden mal sehen, wie sie sich von dem Spiel erholen werden jetzt, von der Niederlage.
Nichtsdestotrotz, unserer Meinung setzt es ja direkt die zweite Niederlage am Sonntag. Schauen wir mal. Das Schöne ist, ich habe tatsächlich nächste Woche Urlaub. Ich kann mir dieses Spiel angucken und ich glaube, für das Spiel stehe ich tatsächlich sogar mal nachts auf.
Ich habe auch jetzt auch Urlaub dann.
Ja, ich habe es ja schon häufig bereut, nachts aufzustehen für gewisse Spiele, aber ich glaube, in dem Fall mache ich da tatsächlich mal eine Ausnahme. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Auch das sehr interessant, zum einen wegen den Standings, zum anderen, weil ich wirklich verwirrt bin über meinen eigenen Pick, mehr oder minder. Die Baltimore Ravens, 7-5. Nach überstandener Corona-Epidemie zu Gast oder Pandemie zu Gast bei den Cleveland Browns 9-3. Das ist Monday Night Football. Ja, ich fange dir diesmal an. Ich habe die Browns in dem Spiel und ich kann es selber fast nicht glauben, dass ich mal auf die Browns tippe, wenn sie gegen ein Team spielen, das einen besseren Rekord als 500 hat. Aber sorry, bei den Ravens ist einfach nichts. Also es tut mir leid, wenn der letztjährige MVP auf Quarterback in meinen Reihen ist, sollte ich eigentlich gute Chancen haben, Spiele zu gewinnen. Gefühlt ist das aktuell nicht der Fall. Und die Browns haben letzte Woche Derrick Henry im Run-Game auf 60 Yards runtergebrochen. Die Stärke der Ravens ist der Run. Pass war der erfolgreichste Receiver, Hollywood Brown mit 38 Yards. Das ist nicht so viel. Ich glaube, die Browns werden tatsächlich den Fluch besiegen und gegen die Baltimore Ravens gewinnen.
D'accord, gehe ich mit komplett. Ich glaube auch, dass irgendwie bei den Ravens, da ist der Wurm drin, da funktioniert irgendwie gar nichts. Die kriegen nicht wirklich was auf die Kette. Und die Browns haben letzte Woche, fand ich, ein sehr gutes Spiel geleistet. Und das war alles in allem, fand ich, sehr stimmig. Und da glaube ich, dass es überhaupt keine große Aktion ist, die Ravens in der jetzigen Verfassung zu schlagen.
Mhm. Also ich hatte eigentlich die Ravens auf dem Plan. Aber ich bin noch mal in mich gegangen. Diese fantastische erste Halbzeit, die Browns da abgeliefert haben, spricht für die Browns. Das war wirklich vom Allerfeinsten. Sie dürfen nur nicht den Fehler machen, gegen die Ravens zu hoch zu führen, denn dann werden die nachlässig und sind schon in der Kabine und kassieren dann wieder diese billigen Touchdowns. Was die Browns wirklich gut gemacht haben, war Derrick Henry zu stoppen. Ja. Ich gehe auch auf die Browns.
Mhm.
Ich gehe auf die Browns, ja.
Sind wir uns einig?
Ja.
Ja. Also ich glaube auch, wie du sagst, Klaus, so eine Nummer wie letzte Woche gegen die Titans dürfen sie sich nicht nochmal erlauben, dass sie irgendwie hochführen, ne? 38-7 oder sowas zur Halbzeit gegen die Titans und dann in der zweiten Halbzeit nur 3 Punkte. Das ist ein bisschen wenig.
Ja, das ist zu wenig und das hätte auch, ich sag mal, wenn die 10 Minuten länger gespielt hätten, hätten die noch verloren, glaube ich.
Ja.
Die Defense war schon, oder die Mannschaft war schon im Flugzeug nach Cleveland zurück und hat einfach nicht gefinisht. Nicht den Sack zugemacht. Die haben es sich nachher schwerer gemacht, also es eigentlich hätte sein müssen.
Absolut.
Ja, absolut. Wobei wir werden natürlich sagen müssen, dass bei den Ravens mit dem Passing Game, da ist natürlich auch nichts zu machen, was eine kleine Schwäche in der Defense der Browns wäre. Was mich wirklich überrascht hat, ist eben halt, dass sie das Run-Play von den Titans so gut gestoppt haben. Und deswegen sage ich, okay, komm, geh auf die Browns.
Ja, also ich glaube auch, den Ausschlag wird tatsächlich geben, dass die Ravens halt wirklich so null Passing-Game mit Lamar Jackson haben. Also nochmal, ne? Hollywood Brown, der, wie gesagt, gestern habe ich gesagt, eher Bitterfeld Productions Brown ist bei den Ravens. Ne?
Ja.
Wenn man überlegt, was der bei Alabama im College alles rausgehauen hat und den Spitznamen Hollywood auch irgendwie zurecht trug, das ist halt bei den Raven gar nichts. Also ich meine, ne, nochmal, der hat bei Trace McSorley vor einer Woche, hat er so viele Pässe geworfen bekommen, wie vorher mit Lamar Jackson in der ganzen Season. Das ist einfach nicht gut. Und viele Teams haben, glaube ich, gesehen, wie man gegen die Ravens spielen kann dieses Jahr. Ja, es ist in der Division, also die Jungs kennen sich natürlich in- und auswendig. Nichtsdestotrotz, ich glaube einfach nicht, dass die Ravens aktuell genug auf dem Pott haben, um da zu gewinnen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ganz schwierig. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist ein 10.25 Uhr Spiel deutscher Zeit. Der erste SC Washington, 5-7 seines Zeichens. Tied für First Place in der NFC East, das möchte ich nochmal sagen. gegen die San Francisco 49ers, ebenfalls 5-7, nicht tied first in ihrer Division, sondern dead last. Haben sich aber, finde ich, schon verbessert in den letzten Wochen, die Niners. War ein schwieriges Spiel für mich zu picken, bin ich ganz ehrlich. Erzählt mir mal, wen ihr habt und warum.
Also, ich fange jetzt mal an. Ich habe die Washington Fortuna, Alemania, keine Ahnung, wie man sie auch immer nennen mag, gepickt, weil ich glaube, dass sie jetzt einen Pack angekriegt haben. Die Defense war die ganze Season schon eigentlich durchweg gut, bis auf anderthalb kleine Ausnahmen, haben die immer gut gespielt und sind allein gelassen worden. Jetzt ist Alex Smith langsam wirklich in Shape, der ist da, der kriegt seine Leute, seine Receiver, alle versorgt mit Pässen, so wie er es braucht, der spielt gut, der spielt verdammt gut, hätte, glaube ich, keiner mit gerechnet, dass der so
gut zurückkommt. Doch, ich, hört euch meine erste Show an.
Ja, da hast du noch gehofft. Aber dass es dann so schnell ging und dass er so gut reinkam und sag mal, der hat den großen Vorteil, es wurde ihm nicht übel genommen, dass er jetzt die ersten Spiele als Preseason-Games für sich genutzt hat und das hat er verdammt gut gemacht und deshalb ist für mich Washington auf jeden Fall die stärkere Mannschaft. Die haben eine absolut bärenstarke Defense.
Ja.
Die 49ers, ja, es kommen immer mehr Leute zurück, auch die festigen sich, auch die spielen insgesamt ein bisschen souveräner. Wie am Anfang ist nicht mehr ganz so löchrig und gebeutelt. Das Ganze sieht eher nach einem Team aus und nicht mehr nach der Practice Squad von, was weiß ich, den New York Jets oder so. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass Washington insgesamt durch den Aufschwung, den sie durch Alex Smith bekommen haben und die verdammt gute Defense-Leistung, dann doch genügend im Köcher haben, um die 49ers zu schlagen.
Mhm. Klaus?
Ja, ich gehe diesmal auf die 49ers.
Ja.
Ich bin der Meinung, dass dadurch, dass die 49ers einige Leute zurückbekommen haben, sich die ganze Sache wieder festigen wird. Ich bin auch der Meinung, dass der Mr. Shanahan auch dem Quarterback Mullins einen guten Gameplay mit auf den Weg geben wird, sodass die Washington schlagen können. Das wird eine echt enge Kiste werden. Und ich denke auch, die wird in den letzten 3-4 Minuten erst entschieden sein oder sich entscheiden. Washington hat eine Bomben-Defense-Line. Es kommt eben halt drauf an, wie schnell kann der Quarterback der 49ers den Ball loswerden und wie gut knapp das, wie gut klappt bei denen dann das Underneath Pass-Play halt. Ne? Mhm. Oder im Umkehrschluss, wie gut können die Redskins, hätte ich beinahe gesagt, wie gut kann das Football-Team, ja genau, wie gut kann das Football-Team ihnen diese Underneath Passing Game wegnehmen. Ne? Mhm. Aber ich gehe, wie gesagt, vom Gefühl her, da ist eine knappe Kiste, ich gehe auf die 49ers.
NFL.com, Freund Jack Rosenthal heißt er, glaube ich, Rosenbusch, Rosenthal, hat ein 4-Punkte-Spiel für die 49ers, 24-20. Nichtsdestotrotz, ich habe tatsächlich ähnlich wie Alex auch die Washington-Freunde auf dem Spielzettel, weil ich tatsächlich Nick Mullens nicht genug zutraue auf Quarterback.
Ja.
Und ich einfach glaube, dass Washington jetzt diesen Schwung mitnimmt. Das wird sich zeigen. Mhm. Ich glaube aber, wenn sie es schaffen, diesen Schwung mitzunehmen, ähnlich wie die Giants übrigens, zu denen wir gleich kommen, werden das zwei sehr unangenehme Teams in den letzten 4 Spielen. Und,
absolut, absolut.
Und was man gesehen hat, die Washington Football-Team-Leute haben zwar ihren besten Running Back verloren mit Gibson, das muss man sagen, hat sehr wehgetan. Aber McKissick hat das sehr gut gemacht, die Receiver sahen gut aus. Logan Powell hieß der Tight End, glaube ich, hatte ein Megaspiel. Und ich gönne es einfach auch Alex Smith, aber es ist tatsächlich, also ich habe auch lange überlegt, wen ich in dem Spiel nehme, sehr knappes Ding. Ja. Ich glaube auch, dass das erst am Ende entschieden wird, entweder durch irgendein Big Play oder durch einen Touchdown. Eins von beidem. So ein Field Goal am Ende, sorry.
Ja. Sehe ich auch so.
Weil das einfach so wirklich knapp ist. Also ne, die 49ers, was man denen wirklich zugute halten muss, ist, dass die wirklich ihren Arsch abspielen. Und vor allen Dingen in der Defense. Ich glaube auch, dass der Robert Saleh, der Defense-Coordinator, nicht mehr lange Defense-Coordinator bei den 49ers ist, aufgrund der sehr vielen Head-Coaching-Jobs, die da aufgehen werden. Der wird vermutlich woanders hingehen.
Ja, ist anzunehmen, ja, absolut. Ja, gehe ich von aus.
Könnte ich mir zumindest vorstellen, es sei denn, er liebt seinen Job so sehr und sagt, Head-Coach ist nichts für mich, aber das ist doch eher selten. Ja, schweres Spiel zum Tippen. Ich gehe auch erstmal mit Washington, aber es ist tatsächlich ähnlich wie bei dir, Klaus, bei den 49ers eher so eine Bauchentscheidung. Ja. Und es ist schwer zu begründen. Es kann so laufen, es kann aber auch genau andersrum laufen.
Ganz genau. Ja, absolut. Denke ich auch. Das wird nachher wirklich durch eine Kleinigkeit, durch vielleicht einen individuellen Fehler entschieden werden.
Ja. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum Challenge Game. Da bin ich sehr gespannt, deswegen lasse ich euch den Vortritt. Die Arizona Cardinals 6-6 zu Gast in wahrscheinlich sehr kaltem New York, New Jersey, bei den Giants 5-7. Bitteschön.
Ja, ich muss natürlich für die Cardinals gehen, das ist ganz klar. Ich sage dir auch warum. Die Cardinals haben wirklich Spiele verloren, die man nicht verlieren darf oder nicht verlieren muss. Ich sag nur Patriots.
Von dann, Lions fand ich furchtbar.
Ja. Lions. Du hättest dich in Overtime retten können gegen die Seahawks.
Ja.
Gegen die Dolphins hättest du gewinnen müssen.
Ja.
Damals.
Absolut.
Das sind zwei, ich sag mal, nimmst du einfach nur zwei von diesen Spielen, die sie hätten gewinnen müssen, von diesen 4 Spielen, würden sie jetzt mit 8-4 da stehen und nicht mit 6-6. Was mich ein bisschen ärgert oder ein bisschen frustriert bei den Cardinals ist einfach, die haben, gut, der Kyler Murray ist offensichtlich angeschlagen, das sieht man, der wirkt gehemmt. Und er sieht auch nicht glücklich aus, wenn du ihn an der Sideline siehst. Er sieht also nicht aus wie ein Leader, wie ein Quarterback, der seine Truppe führen kann und motivieren kann. Er sieht sehr, sehr gedrückt und sehr, ein bisschen frustriert halt aus. Ne? Mhm. Was ich mir allerdings wünsche, ist auch mal ein etwas mutigeres Playcalling vom Head Coach. Das ist mir alles immer zu, gerade auch gegen die Patriots, zu ängstlich. Die haben die Waffen in der Offense und nutzen sie meiner Meinung nach nicht
richtig. Das halt gerade von einem Headcoach, der ja als Offense
Genie, genau.
In Anführungszeichen, verschrien
richtig. Ist. Ne? Da wirkt er mir einfach zu ängstlich, zu vorsichtig. Ne? Und das andere Problem bei den Cardinals ist, bitte nicht mehr auf den Kicker setzen. Das ist also wirklich, ne, dann spielt lieber den 4. und 2 aus, bevor er da ein Field Goal schießt. Ja? Ja. Na, also ich wünsche mir da einfach mal ein etwas aggressiveres Playcalling und nicht immer nur diese kurzen Dinger, wo sich jede Defense drauf einstellen kann. Du hast ja die Waffen, du hast ja einen Hopkins, jetzt kommt der Fitzgerald zurück. Ja, das ist jetzt mehr eine mentale Geschichte, die er jetzt da reinbringt. Mhm. Und ich denke mal, das wird letztendlich den Push geben, dass die Cardinals gegen die Giants gewinnen werden. Kalt oder nicht kalt, ich gehe auf die Cardinals.
Okay, Alex?
Ja, also kann ich mich fast nur anschließen. Also ich sehe auch die Cardinals hier vorne. Okay. Es wird keinen riesen Unterschied geben. Also es wird jetzt hier nicht so ein Spiel geben mit 3 oder 2 Scores Unterschied. Das glaube ich nicht. Es wird schon ein knappes Spiel werden, weil die Giants sich wirklich gemacht haben und auch die Defense ja nicht schlecht ausschaut. Aber ich glaube auch, dass der Larry Fitzgerald, der wirklich Key Factor ist für die Cardinals, jetzt wieder raufzukommen. Das ist ein unheimlich wichtiger Spieler für die ganze Organisation. Ja. Ich habe es damals halt live erleben dürfen, mal in seiner zweiten Saison damals bei den Cards. Das ist, was da so abgeht, drumherum und alles, das ist schon, ja, ist für mich ein absoluter Leader, auch wenn er kein Quarterback ist oder sonst was. Ne? Die Quarterbacks werden immer verschrien, sie müssen ein Team führen. Nein, das ist hier ganz klar in meinen Augen nicht der Fall. Das ist Larry Fitzgerald, der führt ihn. Da können sie auch noch so viele Superstars neben ihm haben, die mehr Catches machen, die mehr Yards machen oder sonst was alles. Aber er reißt einfach das Team mit. Und ich glaube, das wird jetzt den Unterschied machen. Der wird auch sich das Gesicht von Kyler nicht so am so anschauen und einfach belanglos hinnehmen. Das ist jemand, der geht auf die Leute zu an der Sideline und der pusht ihn hoch. Mhm. Wenn er sieht, dass der runter ist, egal was er hat, der gibt ihm einfach die Sicherheit. Und dann hast du natürlich auch so einen Larry Fitzgerald, der sich für nichts zu schade ist, auch für einen 2-Yard-Pass mal einfach um die Sicherheit zu kriegen. Und dann sollte das gehen. Ja, mit dem Playcalling gebe ich dem Klaus auch leider recht. Mhm. Ich wünsche mir da die Zeiten zurück mit Bruce Arians, der immer mal für ein richtig geiles Playcalling gut war, wo alle gesagt haben, geht's noch. Aber das hat einfach Spaß gemacht, dann immer zuzugucken. Ja. Das wünsche ich mir einfach, weil du hast alles, was du brauchst dafür. Wir haben endlich mal langsam die Leute zusammen im Roster, wo du sagen kannst, da könnten wir mal vernünftig mit Football spielen und auch mal wieder erfolgreich Richtung Playoffs denken. Ja. Und dann schmeißt du das mit so dämlichen Spielen weg. Ja. Das geht gar nicht. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass die Giants halt einfach auch noch diese Unsicherheit, wer spielt jetzt, das ist ja immer noch, ich habe eben nochmal nachgeschaut, ist ja noch questionable, ob jetzt wie heißt er?
Jones oder McCoy.
McCoy, ja genau, spielt oder Jones. Das will ja noch keiner so richtig sich äußern. Das ist natürlich auch für so ein Team immer so eine Sache. Wer spielt jetzt? Wer ist mein Quarterback? Wer führt uns aufs Feld? Worauf stellen wir uns ein? Jetzt hat McCoy das Spiel gewonnen. Sollte Jones jetzt natürlich wieder zurückkommen und den Platz für sich beanspruchen, wie reagiert so ein Team auch darauf? Schaffe ich das Team wieder genauso hinzubekommen? Da braucht bloß am Anfang irgendein blödes Play zu sein, wie bei den Seahawks gegen die Cardinals, dass du ein dummes Play am Anfang kassierst, dass das ganze Spiel dann versaut. Und da sehe ich einfach die Gefahr für die Giants jetzt auch, diese Ungewissheit, wo geht's hin, was machen wir jetzt? Also deshalb ist für mich auf jeden Fall sind die Cards hier im Vorteil.
Ja, okay. Ganz kurz noch, ich muss noch mal ganz kurz dazwischen grätschen. Ganz klar, Fitzgerald ist der absolute Mental Leader in dem Team und der wird auch den Kyler Murray supporten und das nicht zulassen, dass der da mit so einem missmutigen Gesichtsausdruck da oben sitzt. Ne? Das wird nicht passieren und ich denke auch, Cardinals machen es, ganz klar.
Ja, kann ich jetzt schon sagen, ist das Challenge Game einfach, weil es am besten passt für uns drei. Brauchen wir gar nicht weiter quatschen. Ich habe die Giants und ich gebe ehrlich zu, hätten wir vor 2 Wochen gesprochen, hätte ich die Giants nicht genommen. Aber jetzt, wenn man jetzt mal guckt, zum einen haben die Giants 4 in Folge gewonnen, die Cardinals haben 3 in Folge verloren. Lustigerweise glaube ich, fallen die Cardinals-Niederlagen tatsächlich mehr oder minder mit der Abstinenz von Fitzgerald zusammen. Weiß gar nicht, also wenigstens 2 der 3 Niederlagen waren ohne Fitzgerald. Ja, genau. Ich sehe das auch so. Fitzgerald ist der absolute Leader in dem Team. So, und ich bin bis heute der Meinung, ich meine, das kann natürlich daran liegen, dass ich selber nie Quarterback war, aber ich persönlich, mir ist es völlig egal, ob der linke Tackle, der Quarterback, der Running Back oder ein Receiver der Leader meines Teams ist. Ich brauche halt einen Leader.
Ja.
Und wer dann am Ende die Plays im Huddle ansagt, ist mir völlig Wurschtplatte. Ne? Also von daher, das Zurückkommen von Fitzgerald wird auf jeden Fall helfen.
Ja.
Aber, und jetzt kommen die Punkte für die Giants. Ich glaube zum einen, das Team weiß schon längst, welcher Quarterback spielen wird. Ich glaube, das haben die denen gesagt. Ich glaube auch, dass es eigentlich, und das ist das eigentlich Traurige an der Geschichte in Anführungszeichen, dass es völlig egal ist, ob da Daniel Jones oder Colt McCoy auf dem Feld am Ende steht. Denn beide sind mittelgut.
Ja.
Das muss man einfach sagen. Daniel Jones ist aus meiner Sicht nicht die Langzeitlösung für die Giants. Was man aber, und deswegen nehme ich die Giants, was man sagen muss, zum einen ist die Stärke der Cardinals, auch wenn sie gute Receiver haben, immer noch, oder sie wollen den Ball viel laufen, dagegen ist die Giants Defense sehr gut unterwegs. Gegen den Pass nicht ganz so gut, nichtsdestotrotz sind damit Logan Ryan auf Safety, Peppers auf Safety und Bradbury auf Cornerback drei Pro Bowl Nominierte aktuell in der Defense. Logan Ryan ist sogar der führende Spieler aktuell im Pro Bowl Vote auf den Safeties. Was ein bisschen wehtun wird den Giants ist, dass Blake Martinez nicht spielen wird, der Middle Linebacker.
Ja.
Das könnte gegebenenfalls wehtun, aber die D-Line sah auch wirklich gut aus. Was mir in Anführungszeichen so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass ausgerechnet Marcus Golden gegenübersteht. Das finde ich ein bisschen uncool, denn der wird sehr motiviert sein, glaube ich, auch wenn er sicherlich keine bösen Worte in Richtung der Giants hat. Ich meine, als man ihn getradet hat, waren die Giants irgendwie 1-5 oder sowas und die Cardinals 6-3, also das war in Ordnung. Nichtsdestotrotz, die Cardinals haben gegen die Patriots und gegen die Rams Probleme gehabt. Beides Teams mit einer starken Defense. Beides Teams, die sehr, sehr gut gegen den Run waren und einen Corner hatten, der den DeAndre Hopkins ein bisschen ausgeschaltet hat. Ich würde Bradbury jetzt nicht auf dieselbe Stufe stellen wie Jalen Ramsey. So weit ist er nicht. Aber auch da, wenn man sieht, dass die Giants letzte Woche Metcalf auf irgendwie 60 oder 80 Yards gehalten haben, das muss man auch erstmal schaffen. Und die Giants haben einen Lauf und deswegen kann ich als Giants-Fan einfach nicht anders, als dieses Mal die Giants zu nehmen. Ich erinnere mich immer noch ein bisschen mit Grausen, gebe ich zu, an das letztjährige Spiel der beiden Teams gegeneinander, das auch die Cardinals gewonnen haben übrigens, so viel zur Historie. Ja, macht aber alles nichts. Ich habe die Giants, ihr habt die Cardinals. Das ist definitiv das Challenge-Game, egal wie wir weiterpicken. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Das, glaube ich, auch sehr spannend wird. Im Übrigen noch ganz kurz die Anmerkung. Der NFL-Experte hat 27-21 für die Cardinals, für die Giants auf dem Zettel stehen.
Das Box geht von 20-23 für die Cardinals aus.
Ich finde, das sind Fake News von der NFL. Also ja, ganz eindeutig. Glaube,
das noch schnell einzustreuen, was auch noch für die Giants spricht, das ist das, was Klaus gerade gesagt hat. Wenn man sich die Kicker anguckt, Graham Gano bei den Giants ist mehr oder minder Mr. Zuverlässig.
Ja.
Das könnte, wenn es knapp wird, einen Ausschlag geben. Wird man dann aber sehen.
Deswegen sage ich ja lieber, wenn du an der 30, 35 steht, bitte nicht auf den Field Goal schießen. Nicht in New York oder East Rutherford oder wo auch immer. Ja. Das ist zu kalt für ihn. Das schafft Mr. Gonzalez, glaube ich, nicht.
Was die Giants machen müssen, sie müssen tatsächlich aus ihren Red Zone Möglichkeiten Touchdowns machen. Das war bisher das Problem der Giants.
Johannes, das wollen wir doch nicht hoffen, dass sie das machen, oder? Ach nee, du ja schon. Ich habe ja gerade erfahren, du bist Giants-Fan. Sind wir da in den letzten Jahren alle leidensfähig.
Wird bestimmt auch ein interessanter Abend im Haushalt.
Absolut.
Bei dem Spiel. Ist im Übrigen ein 19-Uhr-Spiel, wird also... kann man schön gucken, komplett. Freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja, absolut.
Auf jeden Fall am Sonntag Mittagsschläfchen halten, um das gebührend bis zum Ende durchzuhalten.
Sehr gut.
Ja,
Kaffee durchgemacht.
Ja, ich bin kein Kaffeetrinker, deswegen muss ich schlafen. Aber ich bin ja inzwischen in einem Alter, wo der Mittagsschlaf wieder gern angenommen wird und nicht mehr verteufelt wird wie früher.
Im Webtank.
Ja, genau. So, damit kommen wir tatsächlich zum nächsten Spiel, das auch, glaube ich, wie gesagt, sehr interessant werden dürfte. Die Kansas City Chiefs, 11-1, zu Gast bei den Miami Dolphins, 8-4. Mhm. Ich habe die Chiefs in dem Spiel, glaube aber, dass es so ein Spiel ist, wo die Chiefs durchaus stolpern können.
Ja.
Denn die Defense der Dolphins ist einfach stark. Ich sehe aber einfach halt nicht genug in der Offense der Dolphins, wo ich sage, das reicht, um mehr Punkte zu machen als die Chiefs. Das haut einfach nicht hin. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es eine Defense gibt, selbst die Steelers, die diese diese Offense vom Scoren abhält. Glaube ich einfach nicht.
Mhm. Ja, bin ich deiner Meinung. Es ist natürlich, die Dolphins haben eine sehr gute Defense, sie haben sehr gute Special Teams,
ja.
Aber sie haben einfach nicht das Potenzial in ihrer Offense, noch nicht, dieses Jahr noch nicht, um, ich sag mal, einen Shootout mitzugehen. Und wenn die Chiefs einmal in Fahrt kommen, dann sind die unstoppable und dann wird es hässlich für die Defense, die denen gegenübersteht. Ich gehe mit den Chiefs auf jeden Fall, ja.
Mhm.
Ja, also sehe ich genauso. Die Chiefs sind Nummer 1 overall in der Offense. Die Dolphins 28.
Ja, wollte gerade sagen, ich glaube da irgendwo am Ende, ne?
28. Also, wenn du mal alles zusammenrechnest, ja. Offense, Defense, Special Teams, Turnovers, dann sind die Chiefs auf Platz 1.
Ja.
Wenn du das mal quer, einfach die Quersumme nimmst und da sind die Dolphins irgendwo auf Platz 24. Das ist einfach ein Team auf dem richtigen Weg, ja.
Ja.
Aber noch nicht so weit, dass so ein Team wie die Chiefs, die einfach immer noch mal eine Schippe drauflegen können, wenn sie müssen,
ja.
Schlagen. Weil das ist ja nicht so, dass es jetzt Unvermögen ist oder sonst was alles, sondern es ist einfach, manchmal hast du den Eindruck bei den Chiefs, oh, ich brauche gar nicht mehr, das reicht ja, was ich jetzt mache.
Ja.
Und dann auf einmal, oh, es wird eng, ja, dann mache ich halt noch mal was und dann haut der Mahomes irgendwas raus. hallo, geht's noch? Und schwuppdiwupp sind die wieder weiter weg und dann war's das. Also das ist, ja.
Mhm. Absolut. Also ich glaube, also Chiefs absolut ein faszinierendes Team. Ich gucke denen sehr gern zu, weil die halt 8 Millionen Screen-Varianten haben. Das finde ich einfach mega cool. Andy Reid mit Bellamy heißt der Offense-Coordinator da, auch so ein weiterer Head-Coaching-Kandidat für die nächsten Jahre. Macht einfach Spaß zuzusehen. Und die Chiefs-Defense ist solide. Sie ist nicht überragend, das muss man ganz klar sagen. Haben vor allen Dingen Probleme im Pass-Rush. Allerdings, wie gesagt, ist die Dolphins-Offense einfach noch nicht so weit.
Ja.
Ich glaube, wie ihr gesagt habt, ich glaube, die Chiefs sind einfach gerade noch ein Brocken zu groß.
Ja.
Vielleicht nicht mehr lange oder vielleicht wird es mehr Augenhöhe, aber dafür, also ich meine, letzte Woche hat man 19-9 gegen ein Backup-Team der Bengals gewonnen.
Ja.
Aber das ist das, was ich meinte. Die springen nicht höher, als ich muss.
Das ist ja. Schau mal.
Die Dolphins haben
19-9
gewonnen. Die Chiefs haben 22-16 gegen die Broncos gewonnen.
Ja,
aber ist ja auch nicht überragend jetzt.
Nee, das Spiel war auch, also sie haben über 100 Yards Rushing alleine von Melvin Gordon zugelassen zum Beispiel. Deswegen sage ich, die Defense ist so eine Middle-of-the-Road-Defense. Mhm. Aber ja, die Offense macht halt das Beste aus, also ich meine, immer wieder, ne, 22 Punkte, denkt man Mahomes, so, ja, war vielleicht 200-Yards-Spiel. Ja, der hat trotzdem 3 Touchdowns irgendwie und fast 400 Yards geworfen.
Ja, und wenn es noch ankommt, spielen die auch einen vierten aus, wo andere sagen, hör mal, jetzt kannst du doch den vierten ausspielen und das funktioniert.
Ja. Oder vor 2 Wochen, wo sie quasi mit Auslaufen der Uhr oder wo sie die Uhr auslaufen sollen und anstatt zu laufen, werfen sie halt 2 Pässe, machen einen First Down. Das macht halt sonst keiner so wirklich.
Ja. Ne? Da musst du schon großes Selbstbewusstsein haben, um das auch zu machen. Ne? Also ich sehe die Dolphins auch auf einem absolut fantastischen Weg. Die sind wirklich auf einem guten Weg, haben auch eine lange Leidenszeit hinter sich. Und sie sind jetzt allerdings natürlich noch nicht so weit, dass sie die Chiefs schlagen können. Aber sie sind absolut auf dem richtigen Weg. Aber gut, dass wir gerade noch über die Chiefs sprechen. Da muss ich ganz kurz noch was einwerfen.
Bitte gerne.
In der vorigen Woche und davor die Woche, Tyreek Hill, dieser Touchdown und dann dieser Backflip in die Endzone.
Ja.
Ganz ehrlich, Johannes, also du bist ja auch Coach. Ne? Wenn ich Coach von so einem Spieler wäre, würde ich sagen, okay, einmal ist lustig, beim zweiten Mal würde ich ihm eine Ansage machen, weil was passiert? Du frustrierst jede Defense damit und die warten nur darauf. Ich garantiere es dir, irgendwann schmiert ihn einer weg dabei. Ja, nicht unverdient dann. Also ich finde es nicht gut, dass er das macht.
Das ist bei den Dolphins letzte Woche mit den vielen Strafen und den Personal Fouls. Da war doch was.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja. Also ich finde es persönlich nicht gut. Ich würde als Coach von diesem Spieler dagegen schon was sagen, weil das ist, finde ich, nicht in Ordnung.
Also mir ist es auch ein bisschen too much, bin ich ganz ehrlich.
Einmal ist witzig, aber nicht zweimal.
Genau, und einfach auch die Tatsache, ich meine, er lässt ja sein Play auch für sich sprechen. Ich meine, der Junge ist unglaublich gut.
Ja, da, brauchen wir da gar nicht
wahrscheinlich der aktuell beste Overall-Spieler, Receiver in der Liga. Lass halt deine Taten für dich sprechen. Das ist schon frustrierend genug für eine Defense, wenn du dir wie die Bucks irgendwie vor zwei Wochen in der ersten Halbzeit 261 Yards einfängst im ersten Quarter. Ne? Sehr schwierig. Ich bin, das ist auch so mein größter Kritikpunkt an der NFL insgesamt, mehr oder minder, was das angeht. Man lässt da, finde ich, halt einfach zu viel durchgehen. Ne? Also ich bin tatsächlich eher ein Fan von, die sollen ruhig feiern, alles gut, aber halt ab einem gewissen Punkt sollte man da auch einfach Strafen für fängen. Und zwar nicht nur Geldstrafen, sondern tatsächlich Flaggen auf dem Feld, die das Ganze dann halt einfach zu einem, nicht mehr zu einem Touchdown machen in dem Fall.
Ja, zum Beispiel. Ja, auch eine Möglichkeit. Ne?
Also weil das ist halt schon schwierig manchmal.
Wie du schon sagst, die Taten sprechen für ihn. Damit muss es aber auch getan sein. Ich meine, du hast ja schon den Defense-Spieler genug gedemütigt. Ne? Da musst du das nicht noch draufsetzen. Wie gesagt, einmal ist es witzig, ein zweites Mal würde ich sagen, Junge, lass es. Die gleiche Situation hatten wir vor ein paar Jahren doch mit Cam Newton auch, wie er auch immer zelebriert hat, wenn er da in der Endzone war. Und das Resultat war nachher ein überhartes Einsteigen von jeder Defense gegen ihn. Ne?
Ich finde, so ein bisschen Feierei gehört dazu irgendwie.
Absolut,
ne? Das ist ja auch der Grund, warum wir so ein bisschen gucken. Es soll ja auch keine No-Fun-League sein.
Absolut.
Aber halt, wie soll ich sagen, so, dass es dich nicht demütigt.
Richtig, genau.
Das wäre gut.
Ne? Ich kann mich selbst feiern und hochleben lassen, whatever.
Ja, die können auch einstudierte Dinger da, können sie machen. Können
gerne,
sie
super.
Mit dem Ball, kann ich mitleben, alles gut.
Ja, absolut.
Ne? Ja, alles ein bisschen schwierig, aber vielleicht reagiert die NFL. Letzte Woche haben sie ja tatsächlich eine Flagge geworfen und haben sie dann aber zurückgenommen.
Also ich als Headcoach würde sagen, oder als Offense-Koordinator würde sagen, haben wir Spaß gehabt, jetzt reicht's auch, mein Freund. Ne? Aber okay, ich wollte das nur noch mal kurz erwähnen.
Alles gut, dafür sind wir ja hier. So, und das waren schon in Anführungszeichen die Games of the Week. Kommen wir zu Games of Interest, und das ist tatsächlich das Spiel, das heute Nacht ist. Ich war einfach so froh, dass Thursday Night Football mal ein Spiel ist, das nicht so völlig furchtbar ist, auch wenn es wahrscheinlich eher von seiner Spannung leben wird als von explosiven Offenses. Die Patriots 6-6, zu Gast bei den LA Rams 8-4. Die Rams aktuell Tabellenzweiter, wenn ich das richtig sehe, in der Division.
Ja.
Erster sogar. Erster. Inzwischen haben
sie es aktualisiert. Beide 8-4, genau.
8-4, zusammen mit den Seahawks, aber die Rams, weil sie, meine ich, gegen die Seahawks gewonnen haben auf Platz 1. So, das heißt, die Rams sollten gewinnen, denn wie gesagt, sowohl die Seahawks als auch die Cardinals, immerhin mit 6-6, aber auch die sitzen ihnen noch im Nacken. Das ist alles nicht ganz so einfach in der Division. Und die Patriots, lustigerweise, haben immer noch irgendwie eine Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen, auch wenn ich es nicht hoffe.
Das hofft keiner.
Nichts gegen die lieben Patriots-Fans hier in Deutschland, aber es ist halt wirklich, so mal ein Jahr ohne Patriots wäre schon ganz nett in den Playoffs. Zudem ist das Super Bowl Rematch von vor zwei Jahren. Natürlich mit etwas anderem Personal, vor allen Dingen auf Seiten der Patriots mit ganz anderem Personal. Ich habe lang davor gesessen und überlegt, weil ich den Rams einfach nicht vertraue. Das ist so ein bisschen Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Das Team, da kommt es immer so drauf an, mit welchem Fuß Jared Goff morgens aufsteht, irgendwie gefühlt. Die können mega gut sein, sie können aber halt auch gegen die 49ers verlieren. Also es ist wirklich schwierig.
Du hast Belichick auf der anderen Seite.
Ja, das ist mein allergrößtes Problem bei der Geschichte. Goff zwar kein Rookie-Quarterback, aber ja, wenn man
genau sieht, das ist aber die Gefahr.
Ja.
Weil Belichick ist ein Fuchs. Ich mag weder die Patriots noch Belichick, noch mag ich Cam Newton. Das sind für mich drei Dinge, die ich überhaupt nicht in der NFL mag. Muss ich ganz ehrlich sagen, das sind so Feindbilder irgendwie. Aber es ist, ich setze auf die Patriots. Mein Pick sind die Patriots tatsächlich. Weil ich glaube, dass Belichick, Newton einfach es schaffen werden, den Rams ihren Schneid abzukaufen und das Spiel zu gewinnen.
Okay, Klaus?
Sehe ich etwas anders. Ich gehe auf jeden Fall mit den Rams. Die Rams, ich war am Anfang der Saison ein bisschen überrascht, wie schlecht die waren. Ja. Da war ich wirklich überrascht von und hatte die eine lange Zeit gar nicht mehr auf meinem Fokus drauf.
Ja.
Aber in den letzten 4, 5, 6 Spielen haben sie sich gefangen und haben sich ganz still und leise, ganz klammheimlich an Nummer 1 gesetzt in der Gruppe. Mhm. Das verdient Respekt und da sind mir die Patriots einfach zu eindimensional. Sie haben kein Passspiel. Ne? Sie haben eine sehr gute Defense, brauchen wir nicht drüber reden, aber sie haben kein Passspiel und sie sind von daher wirklich ausrechenbar, was sie spielen.
Ja.
Die Rams haben eine sehr gute Defense-Line, die haben ein passables Defense-Backfield, ein gutes Defense-Backfield. Ich gehe auf jeden Fall mit den Rams, die werden das Spiel gewinnen.
Ich habe auch die Rams, einfach weil ich auch Cam Newton im Passspiel überhaupt nicht vertraue. Wenn man sieht, dass der, ich glaube, selten ein Spiel hat mit mehr als 20 Passversuchen und das ist dann quasi schon ein Mega-Passspiel für ihn. Und der halt einfach nicht der genaueste Passer ist, ne, das muss man auch sagen. Und das muss man noch dazu rechnen, halt auch bei den Patriots Wide Receivern keiner ist, der, wo du jetzt sagst, so, wow, da habe ich aber Angst, gegen den zu spielen. Ne? Also ich glaube, Jalen Ramsey weiß gar nicht, zu wem er gehen soll, so gefühlt. Weil es gar keinen klaren Nummer 1 Wide Receiver gibt. Die Patriots mit einem guten Run-Game, das auf jeden Fall. Aber ich glaube halt, dass die Rams-Defense das in den Griff kriegt, weil sie sich halt um den Pass so gut wie nicht kümmern werden müssen. Ja, und solange Jared Goff keine 5 Turnover hinlegt wie gegen die 49ers, könnte das reichen? Also der NFL-Experte hat 20-17 für die Rams auf dem Zettel stehen. Mhm. Das würde mich keine Sekunde wundern, so ein Ergebnis. Mich würde ehrlich gesagt auch kein 2-0 wundern. Weil das wird auf jeden Fall ein Defense-Game. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja.
Und die Patriots werden mit einem super Gameplan dahin kommen. Aber im Gegensatz zum Beispiel letzte Woche zu den Chargers, die ja wirklich vermöbelt wurden, das muss man ja mal ganz klar sagen.
Ein bisschen.
Lag aber auch einfach daran, dass die Chargers mal wieder im Special Teams 4 Fehler gemacht haben. Ein Kickoff-Return, ein langer Return bei einem Punt oder einem Kickoff, 2 vergeigte Field Goals. Die Rams sind in den Special Teams sehr solide.
Absolut.
Und was noch dazu kommt, die Chargers haben zwar eine gute Defense, die ist halt aber vor allen Dingen gegen den Pass sehr gut. Also die haben einen mega Pass-Rush. Wenn du aber keinen Pass-Rush machen musst, weil du die ganze Zeit gegen den Lauf unterwegs bist, dann hilft dir auch dein bester Pass-Rush einfach nicht. Das Richtig. Hat man gesehen. Und die Patriots sind im Prinzip einfach drüber gelaufen über die Chargers. Und das wird den Rams, glaube ich, nicht passieren.
Die Patriots bauen immer darauf, dass sie ein Team, das kennst du auch als aktiver Spieler, wenn du gegen Mannschaften spielst, die vom Niveau her nicht so gut sind wie du selbst, ne? Dann versuchen die sich auf das Niveau runterzuziehen und irgendwann lullen die dich ein und du bist auf dem Niveau angekommen und dann schlagen die zu gnadenlos.
Genau.
Ne? Und das sind die Patriots meiner Meinung nach. Ne?
Genau, aber der Joke ist, genau das machen die Rams dieses Jahr auch und deswegen werden sie.
Richtig, genau.
Ja? Und die Rams sind natürlich auch deshalb 8-4, weil sie Glück gehabt haben und sie noch am Anfang des Jahres gegen die NFC East spielen durfte, als diese Teams alle lächerlich waren. Ne? Ja, also die haben schon gegen die Cowboys gespielt, haben schon gegen die Giants gespielt. Da haben sie übrigens gerade 2017 gewonnen, das zum Thema runterziehen lassen auf das Niveau. haben gerade so gegen Washington gewonnen. Also, ne, das sind halt, da haben sie halt leichte Wins gehabt, die jetzt halt die Cardinals, Seahawks und die, die noch
gewinnen
müssen, die werden sich das härter erarbeiten müssen, wenn sie da
gewinnen. Genau, das, und das ist genau exakt das, was den Cardinals eben wehtut jetzt. Sie haben die Spiele, wo die Dolphins noch nicht so gut waren, fand ich. Ja. Das war, glaube ich, das erste Spiel vom Tour. Das haben sie verloren. Dann gegen die Seahawks, da hätten sie sich in eine Overtime retten können. Ein absolut unnötiger Verlust war, wie gesagt, Patriots und. Ne? Ja, ja. Und das wird denen noch sehr, sehr wehtun werden. Wehtun. Ja. Zumal die Cardinals, das ist gegen die Giants ein Must-Win-Game für beide, für die Giants und für die Cardinals.
Ja.
Und ich sag mal so, ich sehe in der Division wirklich die Rams und die Seahawks vorne und die Cardinals werden sich mit den Vikings um den letzten Platz battlen.
Ja.
Den Platz Nummer 7 in der Wildcard.
Ich glaube,
ist auch meine Meinung, dass ich musste da nochmal drauf eingehen auf die Cardinals. Aber das wird so sein. Ich denke, ich sehe die Rams und die Seahawks vorne und die Cardinals werden sich wirklich um den letzten Wildcard-Platz mit den Vikings prügeln.
Ich glaube entweder Vikings oder Cardinals, weil was da drunter halt kommt, ne, Bears, Lions, 49ers, das wird es nicht mehr. Also wenn Cardinals oder Vikings, und das ist eine super Überleitung zu unserem nächsten Spiel. Denn da spielen
die Vikings. Das ist ja gut gelungen.
Ja, hervorragend. die Vikings aktuell auf diesem 7. Playoff-Spot mit 7-7 zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers. 7-5. Mhm. Und die Bucks, nachdem man ja einen Räuber einen Obdachlosen aus Tom Bradys Villa entfernen musste, der da geschlafen hat. Ich habe erst gedacht, Antonio Brown, aber das war dann doch nicht.
Auch gut.
Das war sein Bruder. Mit dem eben auch angesprochenen Bruce Arians, ich glaube, wenn Bruce Arians dürfte, wäre wie dieser Highschool-Coach, der einfach niemals puntet. Ich glaube, wenn das in der NFL gehen würde, dann würde Bruce Arians das machen. Mein Problem, was ich aktuell bei den Buccaneers sehe, ist, dass halt Arians und Brady aktuell nicht so gut miteinander klarkommen. Arians ja mehrere Pressekonferenzen gegeben hat, wo er ganz klar gesagt hat, diese Niederlage war eine Niederlage des Quarterbacks. Und wenn Tom Brady was so überhaupt nicht mag, dann ist es kritisiert zu werden.
Majestätsbeleidigung.
Ja, das ist fast Majestätsbeleidigung, genau. Ja. Auch wenn, ich glaube, wenn es sich ein NFL-Headcoach Offense-Coordinator erlauben darf, dann ist es definitiv Arians, der glaube ich, genug Credit hat, um das zu machen. Man muss halt sagen, das finde ich, man sieht halt bei den Buccaneers ganz klar, dass das ein neu zusammengestelltes Team ist, vor allen Dingen in der Offense, und dass die halt keine Preseason hatten, dass die kein Camp miteinander hatten, da fehlen so ein bisschen die Automatismen, die halt Tony Romo hat das im Spiel gegen die Chiefs sehr gut erklärt, fand ich, wo er sagte, das wurde eine Interception, und er sagte, aber wir haben hier einen Blitz und der Wide Receiver hier, der muss halt wissen, das ist ein automatischer Pass auf ihn, er guckt aber nicht, und das ist halt alles Vertrauen und Wissen, ne? Das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz all dies, also meine Vermutung ist ja weiterhin, dass Herr Brady darauf hinaus arbeitet, dass Arians eben das Ende des Jahres nicht mehr der Head Coach ist in Tampa Bay, sondern die Josh McDaniels holen werden. Wenigstens als OC, vielleicht sogar als HC. Ich weiß es noch nicht so genau, aber das ist so mein Tipp. Mal schauen. Nichtsdestotrotz habe ich in diesem Spiel die Buccaneers, und zwar, weil sie overall die bessere Offense stellen. Wenn die mal ins Laufen kommen, dann nehmen die dich auseinander. Und die Tampa Bay Defense ist vor allen Dingen sehr, sehr gut gegen den Run. Da kannst du auch Dalvin Cook 32 Mal reinlaufen wie letzte Woche. Das wird dir, da kriegst du aus 32 Versuchen, kriegst du 10 Yards gefühlt. Ne? Also Tampa Bay, sehr, sehr gute Run-Defense. Und wenn du dich halt als Vikings auf Kirk Cousins verlassen musst, dann bist du verlassen.
Ja, das ist in der Tat richtig. Stimme ich dir vollkommen zu. Die Buccaneers, über das offensive Waffenarsenal brauchen wir nicht reden. Receiver, Quarterback, Was ein bisschen fehlt, ist vielleicht noch ein kleines Upgrade auf der Running Back Position, aber okay. Mhm. Defense ist sehr gut. Ja, du hast recht, ein bisschen diese Disharmonie zwischen Brady und Aarons, das ist ja selbst über 8000 Kilometer Entfernung nach Deutschland im Fernsehen spürbar irgendwie. Ja. Ne? Das ist irgendwie spürbar.
Absolut.
Ja, absolut. Ne? Ich weiß aber nicht, ich denke mal, der Aarons war auch aktiv darum bemüht, den Brady zu bekommen. Warum das jetzt nicht so harmonisch ist, sage ich mal. Wo ich nicht mit dir gehe, ist damit, dass Aarons die Buccaneers verlässt. Glaube ich nicht.
Ich glaube eher, dass es andersrum ist.
Ja, da gehe ich einfach von aus, weil welche Möglichkeiten hast du denn, so einen Headcoach wie Bruce Aarons zu kriegen? Was ein Aarons, was ein Andy Reid in der Altersklasse? Dann müsstest du komplett umkrempeln. Ne? Also ich denke mal, Aarons wird bleiben, Brady wird noch ein Jahr bleiben und die werden sich zusammenraufen.
Ja, wie gesagt, also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass Aarons bleibt als Head Coach, aber halt McDaniels als
Offense-Koordinator. Ja, gut, los, natürlich.
Wobei man dann absolut, halt natürlich das ist fragen müsste, möglich, ja. An McDaniels Stelle, wo ist die Verbesserung vom Patriots OC, also der Job bleibt der gleiche. Ja. Natürlich ist die Offense ein bisschen attraktiver, vermutlich.
Absolut, ja, und das Klima ist besser, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, gut, also backen wir so bei Klaus.
Das absolut, würde den, absolut, Johannes, ich gehe die Bugs. Und jetzt sind wir mal gespannt auf den Alex. Jetzt
ja, ich hatte Alex eigentlich mal die Vikings drauf, aber ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch noch mal ein bisschen hin und her überlegt.
Er ist in sich gegangen.
Also wenn es Brady nicht gäbe, würde ich sagen, ja, die Bugs auf jeden Fall.
Ja.
Das ist auch so ein, ich mag halt die Art nicht. Ne? Also das ist, wie eben mit Tyreek Hill, was Klaus so gesagt hat, so mag ich es nicht, wenn ein Quarterback einfach reingeht. Egal, was mein Headcoach sagt oder wie er es sagt oder sonst was alles, dann mache ich das unter vier Augen in der Kabine. Wenn ich verliere, es ist für mich einer der schlechtesten Verlierer, den wir in der NFL haben. Ja, es kann nicht sein. Ich habe 7 Super Bowl-Ringe und, 6.
Sechs
Super Bowl
Ringe.
Und dann kommt der da echt, weißt du, mit dieser überheblichen Art an. Ja. Und ich glaube, ich das
interessant, dass er immer nur manchmal weiß, wer sein gegnerischer Quarterback ist. Ne? Also wenn er verliert, konnte er die Hand schütteln, da wusste er, wer es ist. So, ne? Aber gegen die Bears zum Beispiel Foles, der ihn ja auch schon im Super Bowl, ich glaube, das hat besonders tief gesessen. Da war es dann nicht möglich. Also schon ein bisschen komisch, ja. Also man muss nicht gerne verlieren, ich verstehe das, ich verliere auch nicht gern, aber das sollte
man einfach mal guten Tag sagen. Wenn du, wenn du direkt am Anfang im ersten Quarter es schaffst, dem richtig mal auf die Füße zu treten, das ist so berechenbar, das ist wie in Franck Ribéry beim Fußball, dem trittst du zweimal vorsichtig von hinten rein, dann tickt der völlig aus und kassiert Karten für nichts und wieder nichts. Und genauso ist der auch. Ne? Und das Schlimme ist, dass das ganze Team darunter leidet.
Das Problem ist halt, ich sehe bei den Vikings keine Defense, die dazu in der Lage ist.
Das ist das Problem.
Sehe ich auch nicht. Also
da ist keiner. Du müsstest wirklich einen wirklich guten Rusher haben, der den mal richtig auf die Füße
tritt. Und Alex, ganz ehrlich gesagt, als Cardinals-Fans müssen wir einfach mit Brady gehen. Das ist mal ganz klar.
Ja,
ne? Also ich bin total Brady-Fan jetzt bei dem Spiel.
Ich lasse mich
bekehren. Mehr geht gar nicht. Mehr Brady-Fan geht gar nicht gerade. Ja, das ist ganz klar.
Auch
nein, aber ganz ehrlich, bei 6 Super Bowl-Ringen kannst du auch mal ein bisschen entspannter sein, wenn du mal ein Spiel verlierst. Ne? Ich meine, ich dir keinen Zacken aus der Krone, du hast 6 Mal gewonnen.
Kritiker von Tom Brady würden jetzt natürlich sagen, also von den 6 Ringen hat er maximal 2 gewonnen, würde ich mal sagen.
Okay, gut, er war dabei.
Er war anwesend. Also einer ist definitiv Gostkowski auf Kicker. Ja. Kann sich die jüngere Generation, die man in Tennessee sieht, gar nicht mehr vorstellen. Einer war, glaube ich, hier Tuck Rule, dann ist gegen die Rams, das war seine Defense, aber gut, so ist das halt manchmal.
Der Match mit den meisten Super Bowl-Ringen ist, glaube ich, wo war er? Irgendwo der die Klamotten zurechtfegt oder was, der hat die meisten Super Bowl-Ringe in der NFL.
Keine Ahnung.
Das ist aber kein Spieler.
Was, nicht Tom Brady?
Nein, das ist kein Spieler. Verdammt. Das habe ich irgendwo mal gelesen, haben wir mal so einen Bericht. Der hat irgendwo bei mehreren Teams, die immer die Super Bowls gewonnen haben, hat er irgendwas gemacht. Ich weiß
nicht. Klasse. Manager oder sonst ja, was alles. Ja, ja. Ja, möglich. Okay. Also die Buccaneers für dich, ja. Alex. Ja. Okay. Also wie gesagt, ich glaube auch, und zwar hauptsächlich aus zwei Gründen. Zum einen haben die Vikings defense-technisch zu wenig auf dem Kessel. Ja. Die Buccaneers O-Line sieht, wie gesagt, relativ gut aus. Außer gegen wirklich starke Defenses. Das ist die Vikings-Defense nicht. Punkt zwei, die Vikings mit viel zu vielen Turnovern in den letzten Wochen. Absolutes Problem. Und halt Nummer drei, die sehr, sehr gute Run-Defense der Buccaneers. Wie gesagt, da kannst du mit Dalvin Cook ruhig 50 Mal reinlaufen. Das ist völlig egal. Die Chiefs haben, glaube ich, vor zwei Wochen gerade 40 oder 50 Yards geschafft im Run-Game. Und damit bist du als Vikings auf Kirk Cousins angewiesen. Und auch wenn Thielen und vor allen Dingen Jefferson wirklich super Receiver sind, der Quarterback heißt halt immer noch Cousins.
Immer noch. Ja. Ja. Gut bezahlt, aber immer noch der gleiche.
Ja, genau. Ja, ne? Also kannst halt einen Müllsack golden anmalen, das ist halt immer noch ein Müllsack. Ist okay. Halt so. Gut. Ja. Damit kommen wir zum nächsten Spiel und da bin ich wirklich auf eure Picks gespannt, weil mit dem Spiel habe ich mich, glaube ich, fast am schwersten getan. Denver Broncos 4-8 zu Gast bei den Covid Panthers 4-8. Also ich habe Panthers, aber es kann sein, je nachdem, was ihr jetzt an Argumenten bringt, dass ich noch switche, weil ich habe mich wirklich unglaublich schwer getan, das Spiel zu picken.
Nee, ich gehe auch auf die Panthers. Das ist wirklich so ein Spiel, wo du eine Münze werfen könntest eigentlich oder Hölzchen ziehen oder was auch immer. Ich sehe aber im gesamten Paket sehe ich die Panthers als kompletteres Team an, als eben halt die Broncos. Da ist sehr, sehr viel bei den Broncos in der Offense, gerade in der Offense, sehr, sehr viel improvisiert. So sieht es jedenfalls aus.
Ja.
Ich finde, die Panthers sind das komplettere Team und haben auch die, ich sag mal, von der Athletik her die besseren Einzelspieler. Deswegen gehe ich auf jeden Fall mit den Panthers.
Ja. Alex?
Ja, ich bin auch bei den Panthers, weil die Denver Broncos, da ist so viel Unruhe drin. Das ist natürlich die Frage, was passiert jetzt mit den Covid-Fällen bei den Panthers? Das könnte jetzt nochmal einen Ausschlag in die andere Richtung geben. Ja. Aber nichtsdestotrotz, die Broncos waren jetzt halt auch nicht verschont von irgendwelchen Ausfällen in den letzten Wochen. Haben ziemlich viel hin und her wurschteln müssen, hatten Probleme, Quarterback hier hin und her. Also es wird kein schönes Spiel, glaube ich. Das wird
glaube ich auch nicht.
Das wirst du auch nicht viel in Red Zone sehen von.
Vermutlich nicht, ja, glaube ich auch nicht.
Das ist auch so ein Sonntag, weil das hat 19 Uhr Spiel, eins dafür. Ja. Das ist egal, da haben wir sowieso Besseres zu tun, wie dieses Spiel zu gucken. Ja. Und da ist das nicht schlimm, dass das kein Spiel ist, was man gucken muss, weil nichts anderes läuft.
Ja.
Also ich denke mal, die Panthers werden es machen. Wie gesagt, man muss jetzt natürlich abwarten. Wenn jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen da mit Covid jetzt noch richtig Gas gibt, dann wissen wir nicht, findet das Spiel überhaupt statt? Wird es verschoben? Ja. Was passiert da? Das muss man jetzt mal gucken. Das ist ja auch ein bisschen undurchsichtig, wie da die Rules sind bei der NFL. Ist es beim ersten Mal schon so, dass du jetzt rausfällst oder einige Teams dürfen zweimal raus und andere dürfen nur einmal, weil es der andere ist. Ich wünschte mir da so ein bisschen mehr Klarheit. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist abhängig vom Owner, wie viel Kohle der irgendwo da dem anderen zuschiebt. Ich habe da den Eindruck, es ist nicht so ganz durchsichtig, wie da verschoben wird, auch wie lange man verschiebt. Ich meine, klar, der Schedule ist jetzt irgendwann gesetzt, aber eigentlich muss man jetzt ganz klar sagen, wenn ich dann sehe, dass die Broncos ohne Quarterback spielen mussten, überlegt haben, ihren, was war es, Athletik-Coach?
Das war
Offense-Quality-Control-Coach.
Ja. Genau, der Offense Quality Control Coach. Also wenn wir jetzt anfangen, dann können wir auch demnächst einen Holdback Coach dann aufstellen.
Ja. Der einen Ball werfen kann.
Weil der Quarterback gespielt hat.
Ja, genau. Aber dann darf ich jetzt da keine Ausnahme mehr machen. Dann muss ich jetzt auch bei dem Spiel, egal was bei den Panthers passiert, sagen, so, ihr spielt dieses Spiel und dann ist das jetzt so. Weil wir wollen die Saison zu Ende bringen in irgendeiner Form. Man muss dann gucken, dass man die Leute trennen kann. Es ist schwer, alle anderen bleiben zu Hause, haben Einschränkungen ohne Ende. Die haben immer noch ihren Sport, den sie ausüben dürfen.
Ja, also wirklich sehr schwer.
Wenn da nichts Gravierendes passiert, Panthers.
Ja. Übrigens zu unserer Beruhigung, der NFL-Experte hat zwar die Broncos mit 24-23 auf dem Zettel, schreibt aber auch, er könnte den Pick noch changen vor Sonntag, je nachdem, wer bei den Panthers zurückkommt. Also ja. Selbst der ist sich absolut nicht sicher, das finde ich schon mal sehr beruhigend. Ja. Ich denke, wir werden, also 24-23 halte ich fast schon für zu viele Punkte.
Ja, also die Punkte werden ja nicht fallen. Wird unter 20 sein.
Ich könnte mir das auch vorstellen, ja. Beide Teams mit wirklich guter Defense, das muss man absolut sagen. Carolina könnte unter Umständen McCaffrey zurückbekommen, das würde natürlich mega helfen.
Wenn er wieder fit ist und man ihn nicht wieder...
Hm? Ja, und ihn nicht wieder direkt verheizt, ja. Aber Mike Davis macht ja eigentlich auch einen ganz ordentlichen Job, also wenn man die Jungs ein bisschen mixt.
Dann wird es auch schwerer, Gegner was auszurechnen. Genau.
Und
was
dann passiert. ist es auch egal, ob DJ Moore kaputt ist oder auf der Corona-Liste. Wirklich schwer. Also ich, wie gesagt, ich habe bisher, immer wenn ich gegen die Panther getippt habe, weil ich gedacht habe, die haben auf gar keinen Fall eine Chance, haben sie immer gewonnen. deswegen hoffe ich, dass ich sie jetzt
noch jinxe. Gegen die Panther und wir machen dann ein zweites Challenge-Game.
Nee. Wir bleiben schön bei dem einen. Das ist schon ein sehr schönes... Da haben wir wenigstens alles was von.
Genau.
Also Panther für uns alle drei. Ich bin sehr gespannt. Nicht auf das Spiel selber, aber was
am Ende. Auf das Ergebnis halt.
Genau, Ergebnis, wer da gewinnt. Mhm. Ja. Aber es könnte ein sehr hässliches Spiel werden, das auf jeden Fall. Mhm.
Das kann wir werden das Ergebnis am Ende der Overtime unseres Spiels sehen.
Ja. Apropos hässlich, super Überleitung. Las Vegas Raiders sind in unserem nächsten Spiel zu Gast.
Las Vegas Raiders.
Haben Indianapolis Colts zu Gast. 8-4 die Colts, die Raiders 7-5 aufgrund des glücklichen Sieges gegen die Jets. Nicht 6-6, sondern 7-5. Aber ganz ehrlich, wenn die Raiders so weiterspielen, dann wird das eine 8-8 Season, best case.
Ja, also
das war ja.
Ja, richtig. Was soll man dazu sagen? Ne? Also, ja, die Raiders, die können wirklich sehr unterhaltsam spielen, offensemäßig. Die Defense hinkt der ganzen Geschichte ein bisschen hinterher, finde ich. Es ist so ein Spiel, wo ich sage, eigentlich, ich mag die Raiders eigentlich. Das ist so, weißt du, so ein Team, wo ich mag, wie die Browns und weil die sich von ganz unten wieder nach oben arbeiten. Natürlich bei den Raiders ist es ein bisschen anders. Das ist alles muss Fame sein und Rich und alles toll und ne. Aber ich sehe in dem Spiel die Colts einfach vorne, weil die eine sehr gute Defense haben.
Ja.
Die Raiders können im Passspiel, können sie, wenn Carr einen guten Tag hat, dann kann es ein sehr unterhaltsamer Tag werden.
Ja.
Sie haben eigentlich vom Playcalling von Gruden her Elemente drin, wo ich sage, das ist schön, das ist wunderbar, wir gehen über den Lauf, Play-Action, Gedöns und so, alles das, was Carr hilft. Ne? Aber wenn sie ihm das wegnehmen und er das Spiel gestalten muss, nicht managen muss, sondern gestalten muss, dann wird es schwer. Und die Colts-Defense ist für mich eine sehr, sehr gute Defense.
Ja.
Und die werden es eben sehr, sehr schwer machen an dem Tag. Und obwohl ich eigentlich ein Raiders-Fan bin, ein bisschen so, gehe ich für die Colts, weil ich denen einfach mehr zutraue an dem Tag.
Ja. Alex?
Ja, also ich gehe auch mit den Colts, wenn du dir allein die nackten Zahlen anschaust. Da ist die Nummer 4 Defense gerade aktuell bei den Colts, die wirklich über die ganze Saison immer oben mit in den Top 5 rumtingelt bei der Defense. Die wirklich eine verdammt gute Defense.
Ja.
Und da haben die Raiders einfach nichts Konstantes dagegen zu setzen. Ne? Das ist die Nummer 15 in der Offense gegen die Nummer 13. Wenn man das so sieht, könnte man sagen, okay, das ist ein knappes Spiel. Aber wenn ich dann sehe, Defense, ist es die Nummer 22 gegen die Nummer 5. Ja. Ich glaube, es wird durch die Defense entschieden, dieses Spiel. Und da sind die Raiders einfach, ja, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, jetzt nicht mehr so viele Strafen zu kassieren, weil das war ja immer so ein Fable bei den Raiders. Aber vielleicht sind sie auch zu lieb und dadurch zu nett und kriegen einfach nicht mehr so diese Konstant da rein in
Keiner hat Angst vor den Raiders.
Ich weiß, es ist kein bisschen.
Genau,
also das ist irgendwie so, ja, du sagst immer so schön, bei den Detroit Lions ist die Kitty Cat Mannschaft, aber so vom Ganzen würde ich sagen, ist das eigentlich Kitty Cat, was die Raiders machen. Das ist so.
Die Raiders haben ja einen Pirat, Die Raiders sind quasi die the Pirates that don't do anything. Kennt ihr das?
Nee,
das müssen wir bei YouTube eingeben. The Pirates that don't do anything. Das, lange waren das die Buccaneers, inzwischen sind das manchmal eher die Raiders.
Okay. Auch nicht schlecht. Gibt's
sogar einen Song? ja, also ich sehe das genauso. Die Defense wird den Unterschied machen.
Ja.
Und zwar vor allen Dingen die Defense Line. Die Colts kriegen es hin, mit 4 Defense Linemen Druck auf den Quarterback zu machen. Und die Raiders kriegen das ganze Jahr schon nicht hin und stehen jetzt gegen eine O-Line bei den Colts. Also wer O-Line-Play liebt, der sollte sich tatsächlich dieses gesamte Spiel angucken, denn auch ja, die Raiders haben eigentlich eine ganz ordentliche O-Line. Die Colts haben eine noch viel bessere O-Line. Ich habe letzte Woche die Statistik gesehen. Philip Rivers ist der am fünftwenigsten gepresherte Quarterback in der ganzen NFL. Gerade mal bei 30% seiner Dropbacks. Ja. Und Philip Rivers ist ja jetzt kein Kyler Murray oder kein Cam Newton, der da hinten irgendwo rumscrambelt, sondern
das ist eher so ein Dan Marino in den letzten Jahren.
Genau,
ne?
Das ist so ein alter Mann, der da halt, ne, der könnte auch im Rollstuhl hinten dran sitzen.
Aber 9 Kinder.
Kein Pressure.
Aber 9 Kinder, ne?
Ja. Naja, irgendeine Fähigkeit muss man ja haben, ne?
Fähigkeit ist okay.
Ja, er kann sich's ja leisten, ne? Deswegen ist
ja
okay. Ja, also ja, Philip Rivers ist angeschlagen, hat einen gebrochenen Zeh, meine ich, tatsächlich, der auch Off-Season-Surgery brauchen wird. Aber wie gesagt, wenn du halt nur bei 30% deiner Dropbacks überhaupt gepressured wirst, das ist halt nicht so viel. Ne? Und die Raiders haben halt wirklich Probleme im Pass-Rush, haben da absolut Probleme. Und die Raiders haben halt auch, also sorry, letzte Woche gerade so gegen die Jets gewonnen, ein Team, das noch kein eines Spiel gewonnen hat. Die Woche davor gegen die Atlanta Falcons untergegangen, gedemütigt, irgendwie 46-6 oder so.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Also katastrophal, wirklich katastrophal.
Absolut.
Wie jede Menge Turnover und wie Klaus auch schon gesagt hat, wenn man K zwingt, vom Game Manager zum Spielgestalter zu werden, das wird nicht funktionieren und genau das werden die Colts machen.
Richtig, das ist das Ziel von der Colts Defense, daraufhin werden die arbeiten und ich sehe auch noch nicht mal das Spiel gegen die Jets so dramatisch, weil du hast immer, wenn du gegen ein vermeintliches Loser-Team spielst, irgendwann so ein Upset da drin,
ja.
Da kannst du, wenn du gewinnst, sagt jeder, okay, das ist ja klar, gegen die Jets, logisch, dass du gewinnst, du kannst dich nur blamieren, ne?
Ja.
Das stimmt. So, ich sehe viel schlimmer das Spiel gegen die Falcons an, weil das war eine Demütigung. Das war wirklich chancenlos. Ne? Also das sehe ich noch viel schlimmer an. Und deswegen sage ich, die Raiders, so nice das alles ist in Las Vegas mit dem tollen Stadion und Las Vegas und alles ganz toll und fancy und so. Aber das ist noch nicht das Jahr, dieses Jahr, wo die Raiders in die Playoffs kommen. Glaube ich nicht.
Auf jeden Fall schwierig. Also vor allen Dingen in der AFC, wo ja wirklich jede Menge gute Teams sind.
Genau. Da sehe ich eher die Dolphins vor den Raiders in den Playoffs.
Ja, denke ich auch. Mhm. Ich glaube, Jacobs ist wenigstens noch angeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt spielt auf Running Back. Auch das ist nochmal eine Sache, die dir natürlich wehtun
wird. Absoluter Faktor. Das kostet dich 20% deines Gameplans.
Ja, absolut. Genau. Und von daher, ich glaube auch, also auch hier, NFL.com hat hier 30-27 für die Colts auf dem Zettel stehen. Das finde ich sind ein bisschen viele Punkte. Also vor allen Dingen für die Raiders. Mal gucken. Gut, Colts für uns alle drei. Das ist schon schön. Und damit kommt es zum nächsten Spiel, das tatsächlich spannend werden könnte, wenn beide Teams das aus sich herausholen, was sie können. Die Atlanta Falcons 4-8 zu Gast bei den LA Chargers 3-9. Standing her jetzt nicht so attraktiv das Spiel, aber die Chargers haben bis auf gegen die Patriots kein Spiel mit mehr als einem Score verloren, haben gezeigt, dass sie eigentlich Football spielen können und die Falcons nach dem Headcoach-Wechsel auch so ein bisschen revitalisiert. Also auch die werden ihre Season nicht mehr retten, aber zumindest ein besseres Football-Team, als sie es vorher waren. Ich gucke den Chargers tatsächlich einfach gern beim Footballspielen zu. Ich habe die Chargers, und zwar aus dem folgenden Grund. wie gesagt, letzte Woche gegen die Patriots hatte man tatsächlich das Problem, dass man in der Defense keinen Druck aufgebaut bekommen hat, weil die Patriots sehr viel gelaufen sind, erfolgreich gelaufen sind. Die Falcons hingegen haben kein so gutes Laufspiel. Letzte Woche nur 40 Yards. Gut, war die Saints Defense, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber gerade mal 40 Yards Rushing, und das heißt, sie setzen sehr viel auf den Pass, tatsächlich traditionell. Ich meine, Matt Ryan ist an und für sich ja auch kein schlechter Quarterback, plus ein Calvin Ridley und ein Julio Jones da noch mit auf dem Feld. So, die Chargers haben aber eine sehr gute Pass-Defense, vor allen Dingen einen sehr starken Pass-Rush, und ich glaube, das wird am Ende den Unterschied machen.
Ja, also ich bin da bei dir. Also ich sehe auch die Chargers hier vorne. Die Falcons sind einfach... Ja, ich kann mit dem Team irgendwie, das ist so ein Team, die sind dabei, die müssen mitspielen, damit du genügend Spieler hast. Die Chargers, ja, ich weiß nicht, das ist so ein Team, die habe ich irgendwie nie so richtig, die, ne, da ist irgendwie kein Bezug, gar nichts so
wirklich. Er sind irgendwie nicht sexy als Verein, ne?
Da ist nichts.
Ja,
so.
Ja, genau.
Und bei den Chargers glaube ich einfach, dass man da es geschafft hat. Man geht die richtige Richtung. Man hat mit dem Justin Herbert da einen guten Quarterback, den man auch lässt. Ja, der hat jetzt das große Glück, dass er nicht wie bei vielen anderen Teams so direkt im ersten Spiel irgendwo ins kalte Wasser geschmissen worden ist oder im zweiten Spiel.
Oder im ersten gebencht.
Ja, nee, aber weißt du, das ist ein anderer Druck, als wenn jetzt ein Quarterback gebencht wird und du musst jetzt rauf und du musst jetzt einfach loslegen.
Ja, das haben die Cardinals ja. Andere Erwartungen an ihn.
Ne? Genau, also die letzten Jahre gemacht.
Der mit einem 120 Millionen Jared Goff-Vertrag da sitzt.
Der ist einfach mal jetzt gedraftet worden. Der sollte halt in der zweiten, dritten Reihe ein bisschen lernen. Und er ist einfach aus der Not heraus im zweiten Spiel rein, hat da ein verdammt gutes Spiel direkt hingelegt, hat das direkt im Spiel danach auch nochmal gut gemacht, auch wenn die Ergebnisse jetzt das nicht immer widerspiegeln. Aber es waren gute Spiele von ihm.
Immer. Also,
so, wie gesagt, und das ist jetzt, wo man drauf aufbauen kann. Ja? Und das ist das, wo man drauf aufbauen kann, wo man sagen kann, hey, Mensch, ich habe auf einmal einen Franchise-Quarterback, um den ich vielleicht was rumbauen kann. Der spielt konstant seine gute Leistung. Ja? Ja. Er hat nicht den Druck wie ein Tua, der dann auf einmal gebencht wird. Ja, er hat Aua gehabt, hätte ich auch gesagt. Ja. Das ist ganz anders. Diese Einstellung, die da ist bei den Chargers, ja, finde ich eigentlich gut, wie die damit umgehen und alles. Und deshalb glaube ich, dass es insgesamt jetzt, und hoffe es auch so ein bisschen für den Herbert, dass es reicht.
Ja. Ja. So ein knappes Spiel, aber... Ich habe immer noch die Tränen, wenn ich bedenke, dass die Giants ursprünglich den Herbert draften wollten. Und ja, im Jahr davor. Und er dann im College geblieben ist.
Einer ist immer der Loser.
Ja, so ist das. Ja. Klaus.
Okay, da ihr beide ja auf die Chargers geht, gehe ich auf die Falcons. Okay. Zwar aus folgendem Grund. Anthony Lynn.
Schlechte, Grund, ja, wenn man Chargers
fragt. Schlechte In-Game-Entscheidungen.
Ja.
Ich gehe davon aus, es ist für beide Mannschaften ist es eine Saison zum Vergessen, wobei es für die Falcons schlimmer ist wie für die Chargers. Die Chargers haben meiner Meinung nach nicht so viel von der Saison erwartet,
ja,
wie die Falcons. Die Falcons haben eine absolut verkorkste Saison und wollen sich mit allen Mitteln jetzt auch noch rehabilitieren. Vom Matt Ryan angefangen, Julio Jones, sie haben ein schlechtes Run-Game, ne,
ja,
gegen die Chargers, aber ich denke mal, obwohl die Chargers eine gute Pass-Defense haben, werden die Falcons passmäßig werden sie schlagen.
Okay.
Ich denke einfach mal, bei den Falcons ist... Die wollen mehr gewinnen. Ja, die Chargers sagen sich, okay, das ist unser erstes Jahr mit unserem neuen Franchise-Quarterback, alles super, alles schön, alles easy. Dem tut auch keiner weh, dem verzeiht man auch jeden Fehler, was ein Rookie-Quarterback natürlich macht in der NFL in seinem ersten Jahr. Aber ich denke, in dem Spiel sehe ich das etwas anders, also ein kleines Bauchgefühl heraus, wo ich sage, die Chargers werden nicht gegen die Falcons gewinnen.
Mhm. Ja, ja. NFL.com hat ein 4-Punkte-Spiel, 28-24 für die Falcons. Ja,
tatsächlich, hätte ich nicht gedacht. Ja, die wären auch Chargers gegangen.
Ja,
Box 2020 für die Chargers.
Mhm. Ja. Also deswegen, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist auch wirklich, es könnte so ein knappes Spiel werden. Also es könnte so ein Field-Goal-Game werden. Genau. Kann ich mir vorstellen. Es kann natürlich auch so ein Ding werden, das ist so mein Bedenken, gerade wenn man die Falcons gegen die Raiders gesehen hat, wenn die Defense einmal ins Laufen kommt und da irgendwie direkt am Anfang 2-3 Turnover produziert, könnte es schwierig werden für die Chargers. Aber ich glaube, und Anthony Lynn, beziehungsweise sein Coaching-Staff, vor allen Dingen das Special Teams Coaching-Staff, ist ein absolutes Problem für die Chargers. Es hat einen Grund, dass die fast alle ihre Spiele innerhalb eines Scores verloren haben, weil sie halt einfach nicht 4 Quarter lang Football gespielt haben.
Ja.
Häufig. Aber aus Fehlern lernt man. Und zumindest was man hört aus San Diego, ist der Head Coach da zumindest für diese Saison noch unumstritten. Ist sehr respektiert im ganzen Building und es wird nicht darüber nachgedacht, ihm zu zeigen, wo der Maurer das Loch gelassen hat in der Wand.
Okay.
Von daher, da scheint zumindest Vertrauen zu sein. Und ähnlich wie bei dir, wo du sagst, Bauchgefühl Falcons, ist es tatsächlich einfach so ein bisschen Bauchgefühl Chargers.
Ja, ist so.
Gründet tatsächlich auf diesen Pass Rush, aber das ist halt ein kleiner Grund. Also
absolut sympathische Mannschaft, auch die Chargers. Ist mir sympathischer wie die Falcons, aber wie gesagt, ich gehe hier auf die Falcons.
Ja. Gut, dann kommen wir zum Spiel. Green Bay Packers 9-3 zu Gast bei den Detroit Kitty Cats, bei den Detroit Lions 5-7. Die Lions ja im zweiten Spiel ohne ihren Ex-Headcoach inzwischen Matt Patricia. Ist vor allen Dingen deshalb interessant, das Spiel, weil die Lions natürlich, weil es in Division ist und dann das immer für einen Stolperstein gut ist. Mhm. Und die Packers, auch wenn sie 9-3 stehen, finde ich, nicht immer souverän aussehen. Was vor allen Dingen daran liegt, dass es im Pass-Game halt nur eine echte Anspielstation gefühlt gibt. Und das ist Jamal Adams. Lustigerweise wissen das alle Teams und kriegen es trotzdem nicht auf die Kette. Also das ist, finde ich, fast am erschreckendsten an der ganzen Geschichte. Jeder weiß, der Ball geht zu Jamal Adams. Jamal, glaube ich, ne? Mhm. Also auf jeden Fall zu Adams. Und der macht trotzdem pro Spiel 3 Touchdowns. Das finde ich wirklich faszinierend. Deswegen habe ich tatsächlich auch die Packers, die sind eigentlich das overall bessere Team. Aber es könnte ein Stolperstein werden. Aber es könnte halt nur. Ich glaube nicht so wirklich dran, um ehrlich zu sein.
Ja, also ich gehe natürlich auch mit den Packers. Ist auch ein Team, was ich sehr, sehr mag. Da ist eigentlich nicht viel zu sagen. Du hast auf der einen Seite Detroit, die immer für funny Game zu gebrauchen sind. Und du hast auf der anderen Seite die Packers. Wenn die einmal ins Rollen kommen mit ihrem Pass-Game, dann ist Feierabend für den Gegner. Das heißt, wenn Rodgers genug Zeit lässt und wenn sie ihr Run-Game einigermaßen gut aufbauen können. Wo du vollkommen recht hast, die haben einen Top-Receiver, das ist Adams, und danach ist Durchschnitt angesagt. Und das ist auch eine Sache, die ich nicht verstanden habe, warum man, weil die Packers auch im letzten Jahr im Halbfinale waren, warum man Rodgers im Draft nicht zusätzliche Waffen auf der Receiver-Position verschafft hat. Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe, dass sie einen Quarterback mit Potenzial verpflichten, der vielleicht in 3 oder 4 Jahren Rodgers ersetzt, gut und schön. Aber ich möchte auch jetzt mal, wenn ich ein Spiel vom Super Bowl entfernt bin, dann verschaffe ich meinem Quarterback jetzt die Waffen, die er benötigt.
Ja, absolut.
In der Offense. In der Defense sehe ich, die Packers Defense ist unglaublich schlecht gegen das Run-Game.
Ja.
Das ist faszinierend. Das ist aber nicht erst seit diesem Jahr so, sondern es ist seit langer Zeit so, dass die Packers das Run-Game nicht gestoppt haben. Letztes Jahr 49ers, keine Chance. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Mannschaft gesehen, die ein Halbfinale gewonnen hat, wo ein Quarterback 8 Pässe geworfen hat.
Ja,
das ist ja unfassbar gewesen.
Das war sowas, ne? Krass, ja.
Unglaublich. Ne?
Also zumindest heutzutage in der NFL.
Heutzutage, ja.
Vielleicht.
Ja, mit Sicherheit. Ja, in den 60er, 70er, 50ern. Absolut. Ne? Aber das war für mich faszinierend.
Ja, absolut. Dass
da aber auch nichts gegen gemacht wurde bis jetzt. Gerade
im Gegenteil, man hat sogar die Inside Defense Linemen gehen lassen.
Ja, Ja, und wenn du eine 3-4 oder was auch immer, eine 4-3, wie auch immer die spielen, du musst eine 3-4, dann musst du einen dominanten Nose Guard haben. Selbst ja. Die Cardinals haben ja nachgelegt, indem sie den Pecco von den Ravens noch genommen haben, der jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr Pause gemacht hat. Du musst einen dominanten Nose Guard haben, wenn du eine 3-4 spielst. Ansonsten kannst du das vergessen gegen Run. Und das haben die Packers auch nicht gemacht. Und das ist sehr, sehr schade. Sie werden auf jeden Fall in die Playoffs kommen, das ist unstrittig. Ja. Und dann wird man halt sehen, gegen wen spielen die. Welches Matchup können die in den Playoffs gegen die Mannschaft setzen. Nichtsdestotrotz, gegen Detroit gewinnen die Packers allein aufgrund der besseren Athletik von den Spielern, vom besseren Gameplan, whatever.
Ja
ist Alex? Relativ easy.
Ja, also ist ja auch Green Bay Packers mit Davante Adams. Ja.
Devontae heißt der, genau.
Devontae, ich habe aber mal nachgeschaut.
Jamal. Ja. Jamal ist der Safety, oder nicht?
Genau, das ist der Safety von Seahawks. Der sich immer ein Dudu holt, um wieder weiterspielen zu können. Das ist der weigerliche.
Ja, also ist
Das ist wirklich so. Der Devontae Adams, also was der dieses Jahr den Arsch auf gut Deutsch gerettet hat schon.
Ja.
Egal, wo der ist. Also ich weiß nicht, ob die Defense wirklich zu dämlich dann ist, das zu sehen oder was. Du hast ja nichts, da ist ja gar nichts. Gut, jetzt hat ja letzte Woche mal unser deutsches Wunderkind da so zwei, drei Dinger mal First Down, die da hoch zelebriert worden sind. Ja. Allein der Name ist ja schon Equidius.
Der Rest ist Durchschnitt. Adams ist Top-Receiver, der Rest ist Durchschnitt.
Genau, da ist nicht.
Einfach.
Du hast
die Titans sind noch sehr gut.
Du hast keine großen Waffen. Und das ist eigentlich für einen Quarterback wie den Rodgers der falsche Weg. Da gebe ich dem Klaus vollkommen recht. Da hätte man anders agieren müssen. Wenn es dann nicht im Draft klappt und man sagt, okay, ich muss unbedingt den einen Quarterback in 4 Jahren haben, weil mein Owner oder GM das so sieht, dann muss ich aber zumindest versuchen, anschließend mir irgendwo einen Trade zu packen, dass ich sage, ich suche mir nochmal irgendwo, es waren ja Receiver auf dem Markt.
Hopkins wäre billig zu haben gehabt.
Ja, es gab ja den einen oder anderen, das eine oder andere Team, die nicht mehr gewinnen wollten und ihre Receiver verkauft oder verramscht haben. Ja. Da gibt es genug Möglichkeiten, wie man das macht, aber das Problem ist ja, verletzt sich dieser Spieler, ist mein ganzes Spiel weg, dann ist alles weg.
Ja.
Es ist einfach viel zu einseitig, was die Packers machen, das ist gefährlich, aber ich glaube, die Lions sind da jetzt kein Gegner, der dem Adams da jetzt das Leben schwer macht und die da raushaut. Also zur Not hat er halt, wie gesagt, noch ein, zwei Tight Ends oder auch mal Aquarius oder Aquarium.
Aquarium,
St. Brown. St. Brown da oder was.
Heißt der Aquarium.
Ja, der hat ja jetzt auch noch da den Mega-Hype von seinem kleinen Bruder, weil er da diesen College-Rekord oder Highschool-Rekord gebrochen hat in einem Quarter.
College.
Es gibt natürlich nochmal so einen extra Push. Vielleicht kriegt er nochmal was. Ich meine, auf der anderen Seite würde es mich freuen, wenn mal ein anderer wie Adams jetzt da einen Touchdown Touchdown machen ja schon auch noch andere Spieler, aber das doch also mal...
Der dominante Spieler ist schon
Adams. Genau, so ein Game-Winning-Factor. Weil ich finde es halt total schwer, wenn du immer alles auf einen Spieler ausmachst. Egal, welches Team du nimmst, die auf einen Spieler setzen, ist dieser Spieler weg, dann war's das.
Absolut.
Ja, dann ist egal, ob es das ein Running Game oder Pass Game ist, ob es ein Receiver, Running Back. Du musst dich breit aufstellen. Dafür ist einfach Football ein viel zu geiler Sport und zu breiter Sport. Das ist nicht so wie bei anderen Sportarten, wo einer alleine dir alles reißt. Das ist ein Teamplay.
Absolut. Also ich glaube, das Run Game der Packers ist ganz okay mit Aaron Jones und Williams.
Ja.
Das ist wirklich in Ordnung. Die O-Line sieht auch solide aus. Ja, also was ich auch wirklich nicht verstanden habe, ist dieser Jordan Love Pick, zumal man den, ähnlich wie die Giants übrigens damals, Daniel Jones an sechster Stelle, so hätte man auch den Jordan Love ziemlich sicher noch deutlich billiger in der zweiten Runde bekommen.
Ja.
Und hätte da irgendwie auf Receiver mal was machen können. Meine Theorie ist ja bis heute tatsächlich, dass man da tatsächlich Aaron Rodgers einen reindrücken wollte, weil der sich ja quasi vor dem Draft auch so geäußert hat, dass er es mal ganz cool fände, wenn man doch mal irgendwie ihm ein paar Waffen draften würde. Und das hat er ja öffentlich getan. Und so vom Gefühl her war das so, und du, mein Freund, hältst mal schön die Klappe. Hier ist dein Nachfolger.
Ja, aber ganz ehrlich.
Ne? Das war dumm, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden.
Ja. Wenn es so gewesen ist, dann ist es hochgradig unprofessionell.
Und es ist ja nicht so, als wenn wir dieses Jahr keine Receiver hätten.
Ja,
also Jefferson absolut. Oder Claypool, da waren ja jetzt nur mal so ein 2 Receiver, die wirklich Granaten sind, die super einschlagen dieses Jahr.
Absolut. Da hätte man Rux, Lamb, Judy, also da war wirklich eine Menge verfügbar, wenn auch nicht mehr so spät. Nein. Also zumindest Judy, Rux und Lamb waren vorher runter. Aber die anderen hätte man haben können. Ja? Mhm. Und man hat schon bei LSU sehen können, dass Justin Jefferson ein ziemlich guter Wide Receiver ist.
Ja, absolut.
Und ja, wenn nicht, hätte man sicherlich per Trade was machen können. Also wie gesagt, hätte man, ich glaube, hätten viele Teams gewusst, dass man Hopkins so günstig bekommt, hätten es vielleicht tatsächlich schon vorher Teams gemacht. Aber auch zum Beispiel, ich bleibe dabei, so ein Hollywood Brown von den Ravens. Die Ravens brauchen den nicht. Die hätten sich über jeden Pick gefreut, den sie bekommen hätten, vermutlich. Hätten da für einen weiteren Running Back genommen oder so.
Ja, vermutlich, ja.
Und dann hätte man einen Top-Deep-Threat gehabt. Denn ja, außer Adams ist da halt wirklich nicht viel. Ja, da fangen auch andere Touchdowns. Aber das ist halt auch wirklich nur, weil Adams dann halt im Notfall getrippelteamt wird.
Genau.
Er lenkt ja, die anderen also, ab. Ja, Packers für uns alle. Noch eine kurze Notiz zu den Lions. Ich finde es wirklich faszinierend, wie es die Lions ähnlicher wie auch die Jaguars und langer Zeit auch die Cleveland Browns seit vielen Jahren schaffen, die Karrieren von wirklich guten Spielern zu verschenken. Also wenn man sich überlegt, dass die Calvin Johnson, Megatron, den einzig echten Megatron, nicht DK Metcalf, sondern Calvin freaking Johnson auf Wide Receiver hatten und ich glaube in einer Season sogar 0-16 gegangen sind.
Hammer.
Also das muss
er hinkriegen.
Ja? Das muss er erstmal hinkriegen. Ne? Und auch Stafford ist kein schlechter Quarterback, verdammt nochmal.
Nee, in einem richtigen Team wird er ganz anders performen.
Ja, stellt den mal zum Beispiel nach Arizona, jetzt unabhängig von Murray hin oder her, aber.
Gute Idee.
Man stelle den mal nach Arizona zu dem aktuellen Team einfach. Ja, mit den Waffen, die der da hat,
offensichtlich. Absolut, ja.
Ich glaube, Matt Stafford ist der Quarterback mit den meisten Fourth-Quarter-Comebacks, wenn ich das richtig im Kopf habe. So gut ist der Junge, obwohl er in so einem bescheidenen Team spielt.
Ja,
das, also was die an Karrieren verschwenden da in Detroit, ist, das geht wirklich auf keine Kuhhaut.
Das wäre nur noch getoppt von den Browns in den letzten 10
Jahren. Ja, also ohne Witz. Also, das sagte ich, Browns, Jaguars sind da auch ganz weit oben dabei. Unglaublich, was man da wirklich an Karrieren schon zu Grabe getragen hat.
Was bitter, genau. Ja,
also wirklich, wirklich bitter. Gut, Packers für uns alle drei und damit kommen wir zu den Nap Games. Da habe ich tatsächlich diese Woche ein paar gefunden. Letzte Woche hatte ich gar keins. Diese Woche habe ich ein paar. Fangen wir an mit den New Orleans Saints, 10-2, zu Gast bei den inzwischen Gott sei Dank nicht mehr Division-Leadern der NFC East, den Philadelphia Eagles, aktuell 3-8-1. Mhm. Und die Eagles leisten sich ja jetzt ab dieser Woche, ich glaube, den teuersten Backup-Quarterback in der Liga. Elf on the Shelf ist bekannt. Jetzt haben wir Wentz on the Bench. Auch der mit einem sehr hohen Vertrag ausgestattet und den werden die auch nicht mehr los. Ne? Die schulden dem nächstes Jahr 60 Millionen. Wer will denn den Kerl für 60 Millionen?
Niemand.
Ja, genau.
Ich glaube niemand. Nein, das kannst du knicken.
Das ist auch nicht wert.
Ja, das ist er auch wirklich nicht wert. Ich meine, das muss man auch sagen, es ist nicht alles seine Schuld, ganz klar. Ja, also die Eagles Offense overall sieht einfach wirklich furchtbar aus, vor allen Dingen die O-Line. Da fehlen natürlich auch X-Starter und weiß der Geier, aber so wie Brady halt 6 Ringe hat, so fällt das halt auch auf dich als Quarterback immer zurück, wenn es nicht so gut läuft.
Richtig, genau.
Wenn du als 29. in der Liga da stehst,
ist halt doof. Ja, ne, und wie gesagt, der Carsten hat halt im Gegensatz zum Beispiel zu Herbert das Problem, dass er einen riesen Vertrag hat und alle da jetzt viel von ihm erwarten.
Ja.
Wentz hatte aber auch schon immer das Problem, dass er halt sehr verletzungsanfällig war und ist.
Absolut, ja.
Also ich glaube, der hat keine Season überhaupt zu Ende gespielt, so gefühlt. Mhm. Und wird jetzt gebencht. Mal gucken, wie das weitergeht. Also wie gesagt, ich sehe keinen, der ihn für die Kohle, die der kriegt, irgendwie abnimmt. Das heißt, die Eagles haben da echt ein großes Problem mit. von Jalen Hurts bin ich übrigens auch nicht sonderlich überzeugt. Zum einen, weil es auch ein ursprünglicher Alabama Quarterback ist. Und weil ich ihn auch sehr unsympathisch finde, muss ich ehrlich gestehen, aus seiner Zeit aus dem College. Nichtsdestotrotz, auch ein Jalen Hurts hat das nicht verdient, was die Eagles jetzt mit ihm machen. Gegen die Saints Defense reinzuwerfen, ist schon eine ziemlich miese Nummer. Also okay, das
ist ordentlich mal
da, ein bisschen Druck. Da hast du auf jeden Fall deinen Welcome to the NFL-Moment, glaube ich, als Quarterback. Das okay. Wird nicht mal ansatzweise schön.
Ja, da kommt die Nummer 1 Defense der Liga und wird dir mal ordentlich den Arsch vermöbeln.
Das glaube ich halt nämlich auch. Also die Offense der Saints wird nicht so viel hinlegen, einfach weil Taysom Hill halt auch keiner ist. Aber die NFL.com hat 14 Punkte für die Eagles. Ich würde sogar fast 10 sagen. Also 14, 2 Touchdowns? Boah.
Ja.
Optimistisch.
Ja, also ich sag mal so, was die Eagles sympathisch macht, ist tatsächlich, dass sie jetzt mal den Hurts reinbringen. Das ist schön, dass also ich weiß auch nicht, wie lange die noch weiter hätten mit Wentz starten wollen, weil es
schwer zu erklären halt.
Ne? Also es freut mich für den Jalen Hurts, dass er mal, ich denke mal, der wird ein bisschen frischen Wind in die Eagles Offense bringen. Die Defense ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich finde die gar nicht mal so übel. Ne? Offense Line, allein gegen die Packers letztes Wochenende, du kannst mich gerne berichtigen, aber 7-6,
kann das sein? Ja, irgendwas in die Richtung.
6 oder 7-6. Das ist natürlich, das ist, glaube ich, das Season-Highlight für die Packers gewesen an Sacks. Ne?
Ja.
Ich gehe auf jeden Fall für die Saints, das ist ganz klar. Ja. Die Saints haben eine Bomben-Defense. Und ich sehe nicht ansatzweise bei den Eagles in der Offense irgendeine Waffe, die den Saints gefährlich werden könnte. Schnell gesagt, schnell erledigt, die Saints gewinnen das Spiel. Ich denke auch mit 2 Touchdowns in Front. Braucht man nicht drüber reden, 381. Da ist nicht alles am Wentz festzumachen, aber
ja. Also er ist sicherlich nicht unschuldig, aber
Nee, absolut nicht. Ne? Aber ich gehe auf die Saints. Ja. Obwohl sie den Taysom Hill als Quarterback haben, der nun, ich sag mal so, als Schweizer Taschenmesser absolut klasse war und genial war. Aber als Quarterback und vor allen Dingen mit diesem Vertrag, den er in der Hintertasche, in der Hinterhand hat, ja. Das sage ich Respekt, Halleluja, was haben die darin gesehen, dass sie ihm so einen Monstervertrag gegeben haben. Aber okay, gut.
Man muss halt auch mal Glück haben im Leben.
Auf jeden Fall Saints gewinnen.
Ja, also ich sehe auch die Saints vorne. Allerdings verstehe ich nicht, warum alle immer auf Taysom Hill so rumhauen. Carson Wentz kriegt 60 Millionen für nichts und Taysom Hill leistet ziemlich viel und ist sich nicht für nichts zu schade, sag ich mal. Und der Gameplan der Saints geht auf. Die haben eine bombenstarke Defense.
Ja.
Er kann ein bisschen experimentieren, er kann ein bisschen machen. Er hat letzte Woche auch mal über das Passspiel ein bisschen auf die Reihe bekommen.
Ja.
Was mich halt stört, so ein bisschen, wenn man da eine Kritik suchen will bei Taysom Hill, ist das Alter, in dem Alter das nochmal anzufangen. Weil das ist einfach, das ist jetzt, was ist er, 30, glaube ich.
Ja, Ende 29, 30, irgendwo da in der Ecke.
Das ist das, was ich so nicht so ganz verstehe. Das hätte man etwas früher machen sollen, weil er ist in meinen Augen kein Ersatz für Drew Brees. Das ist das, was mich stört.
Ja.
Weil Drew Brees hat noch 1-2 Jahre, wenn er sich jetzt wirklich zurückkämpft, auch wenn ich beim letzten Mal gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass er wiederkommt. So Respekt,
ja, das ist halt auch also fast unmenschlich, die Tatsache, dass der überhaupt zurückkommt jetzt.
Ja, aber wenn er jetzt wirklich es schafft, zurückzukommen, noch schneller wie Alex Smith und alles andere, mit den Verletzungen, die er hat, dann wird es schwer für Taysom Hill, weil dann wird Drew Brees noch 2 bis 3 Jahre spielen. Ja. Dafür wird es bei ihm noch reichen, denke ich mal. Und dann ist Taysom Hill zu alt. Dann hast du keine Alternative. Dann kriegst du einen jungen Quarterback vor die Nase gesetzt, der dich dann wirklich komplett überläuft. Dann hast du das Problem. Das ist das, was mich so ein bisschen stört, weil ich finde es eigentlich nicht schlecht, was er da macht. Es funktioniert alles und da gibt es für mich kein Vertun. Die Saints werden es machen. Wir haben zwar eben mal kurz gelacht, als Mark hier reinkam und meinte, die Eagles würden gewinnen. Er hat uns dann versucht, das zu erklären und hat uns irgendwelche Videos gezeigt, warum, wieso, weshalb, mit Coaching Points.
Okay.
Das sah aus und gut aus, aber.
Marc, wenn du das hörst, falls die Eagles gewinnen, gebe ich dir einen aus, aber ich glaube tatsächlich auch eher nicht.
Ja. Okay, ich muss dazu sagen, ich habe letzte Woche auf die Washington Football Team gesetzt und die haben auch gewonnen. Ne? Also von daher, irgend so ein lustiges, funny Game hast du immer irgendwie. Ne?
Ja, aber ich meine.
Nein, genau.
Du bist also halt der bessere Quarterback als.
Absolut, Hurst, ne? Nein. Ganz klar. Du hast das komplette. das bessere Paket einfach, ja, ganz klar.
Also ich finde halt, mein Ding bei dieser Taysom Hill-Nummer ist halt einfach, du hast halt Winston noch, der eigentlich ein erfahrener NFL-Quarterback mit Starting-Experience ist. Ja, ich verstehe, dass man Hill jetzt reinwirft, alleine aufgrund des Vertrages, den man ihm gegeben hat. Bist du fast gezwungen. Ne? Mhm. Ich finde aber halt einfach als Offense, wenn dein erfolgreichster Spielzug Quarterback-Power auf Dauer ist, ist das einfach ein Problem.
Ja, ja? Ist ausrechenbar irgendwie, ne? Ja.
Für eine gute Defense. Ich finde sehr schön, was der NFL-Experte zu diesem Spiel geschrieben hat. Das summiert das Ganze schön auf. Der schreibt: Während Taysom Hill ein ordentliches Running, also ein dynamisches Running Game in der Hinterhand hat, eine gute Defense und einen ordentlichen Receiver-Squad, hat Hurts einfach niemanden im Support in seinem ersten NFL-Start. Und er steht da noch so schön am Ende: Good luck. Das summiert dieses Spiel gut auf. Die Saints-Defense, die werden ihren Spaß haben, die werden den bei lebendigem Leib fressen. Ja, Cameron Jordan wetzt, glaube ich, schon die Messer. Und also wird ein schweres Spiel für die Eagles. Auch wenn die sicherlich in der Defense vor allen Dingen, das sehe ich auch so, gar nicht so verkehrt aussehen, vor allen Dingen gegen den Run. Aber also Backfield katastrophal und overall einfach. Also wenn das so ein Ding wird, wie gesagt, Marc, dann gebe ich dir einen aus und zwar teuren Whisky, nicht einfach nur Kölsch, aber
da steht ja auch mehr drauf, der mag kein Bier, aber Whisky mag.
Ich habe gewusst, warum der Marc mir sympathisch ist. Sehr gut. Ne? Ich glaube, also unwahrscheinlich, aber es sind schon verrücktere Dinge passiert. Gut, und damit kommen wir zum nächsten Spiel, wo Marc sich eigentlich fast nur blamieren kann, zumindest sein Team. Die Seattle Seahawks, da wären wir nämlich schon wieder bei so einem Crazy Game. Die Seattle Seahawks haben die New York Jets zu Gast. Die Jets 0-12, die Seahawks 8-4. Und die Seahawks haben letzte Woche gegen die Giants wirklich schlecht ausgesehen, das muss man echt mal sagen. Das war natürlich auch geschuldet, aber nicht nur. Die Woche davor haben sie echt gut ausgesehen, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, die fahren so richtig über die Giants drüber. Es schien so, als hätte sich Wilson und Offense wieder gefangen. Das sah letzte Woche irgendwie nicht so aus.
Nein. Also da haben wir ja beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, da ging es ja auch so ein bisschen auf und ab. Ja. Ich glaube immer noch, da ist irgendein Problem bei den Seahawks. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist, wie Klaus eben sagte, bei den Cardinals mit Kyler Murray, dass der nicht so richtig dasteht. Es ist einfach nicht der Russell Wilson, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwas ist da. Und wer weiß, wenn Jacksonville jetzt doch vielleicht noch einen neuen Quarterback haben will, vielleicht zahlen sie ja Geld und wollen noch einen zusätzlichen First-Round-Pick haben. Ja. Und die Jets gewinnen dann. Ich weiß nicht. Also da ist ja ganz klar, die Seahawks müssen und werden dieses Spiel gewinnen. Ja. Aber trotzdem so ganz... Letzte Woche haben die Jets auch nun mal, hat keiner auf dem Schirm gehabt, dass sie da was geleistet haben. Ja. Ich, wie gesagt, die Seahawks ist eine Wundertüte. Ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist. Es sind einige Teams, die dieses Auf und Ab haben, wo du dich fragst, was ist da, sind die verunsichert? Spielt da vielleicht doch das Ganze drumherum? Wir wissen es ja auch nicht. Von hier aus ist es schwer zu sagen, welchen Impact hat der ganze Kram mit der Wahl, mit Covid-19. Das ist ja doch alles ganz anders. Das ist ein anderes System, wie wir in Deutschland hier haben. Absolut. Ich glaube schon, dass das für den einen oder anderen Spieler auch ganz anders ist. Wir wissen alle, die kommen nicht aus super Verhältnissen zu Hause, teilweise wirklich aus ärmlichen Verhältnissen haben die sich hochgerackert über den Sport, um ihr College zu finanzieren, um in die NFL zu kommen. Und wir wissen nicht, was da für Sachen sind. Aber irgendwas stimmt da nicht. Bei den Seahawks ist irgendwo der Wurm drin. Ja. Ich glaube an die Seahawks bei dem Spiel, aber nicht
nur, weil so
100%. Ja, weil es die Jets sind, genau.
Ja, ja, Alex, da hast du eigentlich alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ich gehe mit den Seahawks, logischerweise. Das ist einfach nur ein Spiel, wo du dich blamieren kannst als Seahawks. Seahawks sind in allen Belangen einfach das bessere Team und Ende aus.
Ich auch, zumal auch hier die Seahawks mehr oder minder zum Siegen gezwungen sind, weil die Rams
halt Must-Win-Game. Ja, Must-Win-Game. In unserer Division ist es ein Must-Win-Game.
Und für die Jets ist es ein Must-Lose-Game, damit die den First-Round-Pick kriegen.
Absolut. Thank you for Trevor.
Ja, genau.
Genau, so, kommen wir zu zwei Teams, wo es auch, Houston Texans 4-8,
ja,
zu Gast bei den Chicago Bears 5-7. Und ich lasse euch gerne den Vortritt.
Houston Texans gegen Chicago Bears. Die größte Überraschung für mich war letzte Woche tatsächlich in der Tat, dass die Bears das Spiel gegen die Lions noch verlieren konnten. Normalerweise,
wie hast du das denn geschafft?
Ja, Wahnsinn. Weiß ich auch nicht. Normalerweise ist es eigentlich Lions-Style zu führen und dann noch im letzten Quarter zu verlieren. Das haben jetzt die Bears nahtlos übernommen von denen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Faszinierende Geschichte. Ich denke mal, mittlerweile werden die Bears realisiert haben, dass sie mit den Playoffs nichts mehr zu tun haben werden, ein bisschen frustriert sind. Die Texans haben zwar keine Receiver mehr offensichtlich, aber wir haben Deshaun Watson und deswegen gehe ich auf die Texans.
Okay, Alex?
Ich bin auch bei den Texans, wobei das wirklich ein Game ist, was ganz schwer. Also vor der Saison hätte ich ganz klar auf die Texans gesetzt.
Ja.
Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, weil die mich auch über die Saison enttäuscht haben.
Ja.
Ich hatte vor der Saison die Texans ganz anders auf dem Schirm.
Ich auch. Ich hatte nur bei 12-4.
Ja, wie gesagt, also wenn man sich die allein in der AFC South das anschaut, Tennessee Titans, Colts, Texans, Jaguars, also die Jaguars, okay, die hatte ich da unten erwartet, aber die Texans hätte ich höher erwartet und die anderen beiden oben, also Titans und Colts, hatte ich nicht auf 1 und 2 gesehen. So. Hm. Da hatte ich Houston wirklich höher gesehen.
Absolut.
Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es gegen die Bears reicht und dass sie dieses Spiel gewinnen werden.
Ja, also immer wenn ich Chicago Bears lese, muss ich immer an die Bears Superfans denken. Das ist das, ist immer, das kommt immer als erstes da Bears für mich in den Kopf. Das Spiel ist vor allen Dingen deshalb irgendwie lustig, auch wenn ja Watson gesagt hat, dass er da nicht drüber nachdenkt. Aber man, wenn man drüber nachdenkt, dass die Bears halt Watson hätten picken können oder Mahomes und stattdessen Trubisky genommen haben.
Also
man stelle sich vor, was ein Deshaun Watson mit dieser Defense hätte anstellen können.
Ja, man muss halt Prioritäten setzen.
Man muss auch mal schlecht picken können. Ne?
Ja,
das macht gut für die Texans, Tradition. Schlecht für die Bears.
Ich habe auch die Texans, hauptsächlich deshalb, weil ich Deshaun Watson sehr viel zutraue. Der hat auch letzte Woche gegen die Nummer 4 Defense, wie Alex vorhin sagte, wirklich gut ausgesehen gegen die Colts.
War halt Pech.
Auch ohne Receiver, ne, spielt halt mit lauter No-Names, ist ihm auch egal. Die Texans geben sich auf jeden Fall noch Mühe, die Bears, die Offense ist halt einfach nicht und man sieht, die Defense hat einfach aufgegeben. Also im Green Bay-Spiel vor zwei Wochen hat man richtig gesehen, wie die Defense gesagt hat, macht euren Scheiß halt alleine.
Ja. Ne? Also, irgendwann bist du als Defense dann auch gebrochen und denkst, leck mir am Arsch, ne? Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr.
Genau.
Ist halt so. Ja.
Und das ist der einzige Grund, warum ich die Texans habe, weil ich den Bears einfach nicht für 5 Sekunden über den Weg traue.
Nee, weil dann ist auch, diese Woche spielt der Quarterback, nächste Woche der und dann wieder der und dann wieder der und vielleicht finde ich noch jemand anderen. Die Texans wollen sich wenigstens noch vernünftig aus der Saison verabschieden, was ich bei den Bears, diesen Eindruck habe ich halt nicht mehr.
Ja, absolut.
Ja.
Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist das Spiel, wo ich wirklich am wenigsten zu aufgeschrieben habe, weil es mir zum einen fast nicht egaler sein könnte, wer da spielt und zum anderen ich auch kaum Gründe für ein oder das andere Team finden konnte. Die Dallas Cowboys 3-9 zu Gast bei den Cincinnati Bengals 2-9-1. Ja, genau. Ich habe die Cowboys und eigentlich nur aus dem einzigen Grund, dass bei den Cincinnati Bengals die Quarterback-Situation komplett außer Kontrolle geraten ist. Letzte Woche hat er dann nicht nur Allen gespielt, sondern auch der andere Quarterback. Ne, den haben sie dann auch noch reingeworfen, weil es gar nicht lief. Den NC State Quarterback, Finley. Und Andy Dalton ist zumindest halbwegs ein ordentlicher Quarterback, auch wenn er, wenn die Ergebnisse ihm nicht so schmeicheln, würde ich mal sagen. Brandon Allen heißt er übrigens bei den bei den Bengals. Ich weiß,
Wahnsinn, was du alles weißt, ne? Ich wusste es jetzt nicht, ne?
Ja, also es ist ein absoluter Coinflip für mich. NFL.com hat es auch als 3-Punkte-Spiel, 3-Punkte-Differenzspiel hier gelistet. Das sagt einem, dass die halt auch nicht so wirklich wissen wollen damit. Die Cowboys-Defense kann dem Kind nicht mal den Lolli klauen, ja, nicht mal einem schlafenden Kind. Die Bengals O-Line, das Beste, wenn man was über die Bengals
selbst drüber zu reden. Genau. Ne?
Ja. Also wenn man was über die Bengals O-Line wissen will, dann guckt man sich am besten diese Massenschlägerei von letzte Woche an.
Oder Joe Burrow.
Die waren aber komplett, das war voll im Reglement, man setzt sich hin und guckt zu.
Ja, ja. Also das, also schlau haben sie es gemacht. Nice. Sind ja auch O-Liner, ne? Sie können ja ihren Namen schreiben, wissen ungefähr, was man da macht in dieser Situation. Aber so wie sie halt an dieser Schlägerei teilgenommen haben, so blocken sie halt auch auf dem Feld.
Richtig, ja, richtig.
Ich hoffe wirklich für Joe Burrow, dass er nächstes Jahr wieder spielen kann, weil das unglaublich, wirklich unglaublich, wie die diesen Jungen verheizt haben. Wie gesagt, einziger Grund für mich, warum ich die Cowboys nehme, der etwas bessere Quarterback und zumindest nominell die etwas bessere Mannschaft auf dem Zettel.
Das stimmt. Ja, sehe ich auch so. Ich sehe die Receiver deutlich besser als das Backfield von den Bengals. Ich sehe Andy Dalton gegen sein altes Team spielen.
Das kommt auch noch dazu,
Das kommt noch dazu. Dann sehe ich nichts bei den Bengals. Tut mir leid, ne? Die Offense ist eine Katastrophe,
Ist einfach
so. Die haben einfach ihren Quarterback auf dem Gewissen. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Tut mir leid, Jungs, aber er hat sich verdient. der einzige Vorteil, den Cincinnati hat, ist, sie spielen in Cincinnati. Das ist kalt, das ist nicht im Dom, glaube ich.
Nee, ist ein Outside-Field.
Richtig, und das ist dann schlecht für die Cowboys, aber overall gesehen gewinnen die Cowboys.
Ja, wie du sagst, ich meine, Andy Dalton hat da jahrelang gespielt, dem ist das egal, der kennt das.
Ja, der kennt das, und die Receiver sind nicht so schlecht von den Cowboys. Gegen eine Mannschaft von Cincinnati, also ganz klar, die Cowboys gewinnen.
Ja. Gehe ich völlig d'accord mit. Also ich glaube auch.
Da gibt es auch nicht viel zu sagen.
Nee, Andy Dalton ist heiß genug. Das ist ein Quarterback, den man kennt, der weiß, was er kann.
Ich finde ihn auch nicht schlecht.
Nein, ich auch nicht. Also ich hätte mir vorhin gewünscht, dass es besser läuft.
Ich sehe ihn auch eigentlich als Starter in manch anderen Mannschaften.
Absolut. Ich habe Anfang des Jahres gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Cowboys Dak Prescott benchen für Dalton und der da das Beste draus macht.
Richtig, genau.
Das war so meine Prognose. Schade, dass Prescott sich dafür verletzen musste. Aber wie gesagt. Und übrigens, das nur als Abschluss zu der Analyse zu diesem Spiel. Manchmal finde ich es ja lustig, wie so Sachen unbewusst gleich laufen. Denn der nette Mensch von NFL.com schreibt, Das ist das Game, das er am wenigsten sehen möchte, diese Saison 2020. Das ist der Abschlusssatz zu seiner Analyse.
Das ist jetzt echt brutal, ne? Das ist Hammer.
Ja, also
ist auch 19, ist eins der 19 Uhr Spiele, das ist das Gute. Du brauchst um 19 Uhr kein Red Zone anmachen, weil das ist Cowboys Games, was hatten wir eben noch, da waren dann noch so ein, zwei Spiele.
Also die 19 Uhr Games sind Vikings Buccaneers, Cardinals Giants, Chiefs Dolphins, Titans Jaguars, da kommen wir gleich zu. Ja. Cowboys Bengals, Texans Bears, Broncos Panthers, das war's. Also da sind interessant eigentlich nur Vikings Bucks und Cardinals Giants und Chiefs Dolphins. 3 von 6.
Mhm.
Rough.
Okay. Absolut, gut.
Und damit zum angekündigten letzten Spiel für dieses Wochenende. Die Tennessee Titans 8-4 zu Gast bei den Jacksonville Jaguars. 1-11. Noch im Fight für den First Overall Pick.
Tja, was soll man dazu sagen? Ne? Die Titans haben sich in der ersten Halbzeit in der letzten Woche gegen die Browns richtig abschlachten lassen. Das lief natürlich auch wirklich. Es gibt solche Halbzeiten, da läuft wirklich alles gegen dich. Da kannst du auch machen, was du willst. Das funktioniert einfach nicht. Ne?
Und das war eine bekannte Kölner Football-Größe zu zitieren: Wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du halt Scheiße am Schuh.
Ja, da kommt noch Pech dazu. Ne?
Genau.
Und das war exakt das, was die Titans in der ersten Halbzeit gezeigt haben gegen die Browns. Die Browns haben, glaube ich, ihre beste erste Halbzeit ever gespielt. Ne? Und dafür haben die Titans aber, das fand ich sehr schön und sehr gut, die haben nicht aufgegeben. Die haben einfach weitergemacht, ihren Stiefel runtergespielt und sind eigentlich noch gut rangekommen. Gut, die Hälfte der Mannschaft saß mental von den Browns schon im Flieger nach Cleveland zurück. Aber okay, musst du auch erstmal schaffen. Ja. Titans sehe ich, wenn sie ihren Gameplan umsetzen können, über ihr Laufspiel, Play-Action-Geschichte, Tannehill mit in Ruhe gelassen wird und seine Pässe anbringen kann, die er anbringen muss, ja. Sehe ich einfach die Titans vorne, das ist ganz klar, gegen die Jaguars, 1-11, brauchen wir nicht drüber reden. Die haben die Saison auch abgeschenkt. Ja. Das ist für mich eine ganz klare Kiste.
Gut. Alex?
Ja, also ich muss die Titans nehmen.
Ich wollte gerade sagen, schon alleine, wenn du nicht auf der Couch schlafen willst.
Ganz genau.
Das ist ja schon ein Problem, dass ich wahrscheinlich dann wieder die Diskussion habe. Letzte Woche war ja hier großes Gefeier. Endlich darf ich mal meine auf dem großen Bildschirm gucken.
Richtig, und dann haben die Browns
gefistet. Und dann haben die mal richtig schön, yes, da habe ich hier cool. Alarm ohne Ende. Das war nicht schön dann abends.
Ja, ich fand den Abend super geil.
Ja,
das war schön. Ich habe ja auch immer während
ich wollte sagen, du während, hast mich die ganze Zeit gedacht.
Ich immer mal ein paar WhatsApp-Nachrichten
geschickt. Für jeden Touchdown. Da hatten wir ja Spaß. Nee, aber ich glaube, dass also die Titans das... Ja, das hat letzte Woche wehgetan, aber ich denke auch, die haben ein bisschen Luft geschnuppert da oben. Die wollen ihren Seed da oben nicht abgeben an die Colts. Das wird schwer genug werden noch, ja. Weil die Colts echt auch vernünftig und gut jetzt sich etabliert haben und spielen. Ja. Also die Titans müssen und werden dieses Spiel gewinnen. Also Derrick Henry wird in dem Spiel wieder ein ganz anderer Faktor sein wie letzte Woche. Ja. Und auch Tannehill wird jetzt wieder, denke ich mal, besser ins Spiel finden und auch besser spielen als letzte Woche.
Ja, also denke ich auch. Ich will das Spiel auch gar nicht überanalysieren. Die Tennessee Titans sind einfach das überbessere Team insgesamt. Ja, es ist ein Spiel, wo man sich wieder nur blamieren kann. Und ja, die Jaguars sind ein Team, das zumindest fightet. Ja, das muss, ja, man ihnen, absolut. Muss man ihnen lassen. Aber overall sind die Titans einfach das bessere Team. Müssen sie sein und sie müssen gewinnen, denn aktuell sind sie noch Division Leader und wollen das aber auch sicherlich bleiben. Und um das zu bleiben,
genau,
müssen sie einfach gewinnen. Wenn wir uns mal das Restprogramm angucken der beiden Teams, wird das schon spaßig. Die Colts jetzt, wie gesagt, bei den Raiders, dann gegen die Texans, das Rückspiel quasi, danach gegen Pittsburgh und dann das Ende in Jacksonville. Während die Titans, wie gesagt, jetzt gegen Jacksonville spielen, dann gegen Detroit, dann gegen die Packers und dann gegen die Texans nochmal. Also ein ungefähr gleich starkes Restprogramm. Da kannst du dir eigentlich keine Blöße geben.
Und, nee, absolut nicht, nee.
Ich denke halt auch, also selbst wenn die Jaguars all out gehen und den Run versuchen zu stoppen, was ihnen nicht gelingen wird, weil sie einfach nicht gut genug sind. Die Jaguars haben eine Sache nicht, das ist ein Pass Rush und wie gerade gesagt, wenn man Tannehill in Ruhe lässt, hat er einfach genug gute Spieler und die Titans sind overall das talentiertere Team. Absolut. Deswegen werden die das gewinnen. So gut, ihr Lieben, das waren alle Spiele. Nochmal zur Erinnerung, wir sind bei einigen Spielen unterschiedlich. Fängt an, dass Alex und ich die Washington Red Wings haben. Und
Red Wings.
Und der Klaus die 49ers. Ich habe die Giants, ihr habt die Cardinals.
Natürlich.
Klaus und ich haben die Rams. Alex hat die Patriots. Und ansonsten, ach nee, hier, Chargers für Alex und mich und Falcons für Klaus haben wir noch. Und beim Rest sind wir uns einig. Ja. Wie gesagt, sollte sich da irgendwie bei den Panthers und Broncos noch was ergeben, können wir das gerne ändern. Meldet euch einfach entsprechend oder ich melde mich. Und Challenge Game ist, einfach weil es sein muss, Giants gegen Cardinals. Ich habe die Giants, ihr habt die Cardinals. Das wird, glaube ich, ein wirklich schönes Spiel. Ich freue mich da sehr drauf.
Ja.
Ansonsten vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat mir großen Spaß gemacht.
Danke, dass wir dabei sein durften.
Ja, sehr gerne. Wir gucken mal, ob wir es vielleicht zeitlich hinkriegen, nächste Woche über die ganzen Spiele dann auch zu quatschen. Mhm. Ich glaube, es wird eine Menge Material geben, über das wir quatschen können.
Und, das befürchte ich auch, ja.
Aber ist doch schön, so, deswegen liebe ich ja diesen Sport, weil es einfach
absolut.
Zum einen immer Überraschungen gibt und halt auch immer irgendwelche Sachen, über die man reden kann, weil irgendwas Verrücktes passiert immer. In diesem Sinne sage ich schon mal vielen Dank, sage einen schönen guten Abend, bleibt gesund, ihr alle, und damit verabschieden wir uns. Dankeschön und tschüss.
Vielen Dank, ciao. Tschüss.